Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir müssen ja für vieles momentan gerade stehen hier bei Baywatch Berlin. Nicht, dass wir für bestimmte Sachen verantwortlich sind, aber es wird ja der Reihe nach, wie beim großen Lego-Tag auf RTL, so fällt das... Scheiße, können wir nochmal anfangen? Ich habe mich verlabert, bitte. So, Entschuldigung, noch nie passiert. Einmal von vorne, bitte. Ja, guten Tag, ihr Knallfrösche. Na, wie geht's? Pennt ihr wieder nicht? Das richtet sich jetzt an die Leute, die direkt um 0 Uhr hören, wenn das Donnerstagnachts rauskommt. Es gibt ja welche, die versauen sich damit den ganzen Freitag und dann auch das darauffolgende Wochenende noch, weil das holt man nie wieder ein. Das holt man nie wieder ein. Wenn man jetzt von 0 Uhr bis, weiß nicht, 2 Uhr, dann überschreitet man den sogenannten Punkt.
Ja.
Kennt man ja, ne?
Mein Vater macht das.
Echt? Der auch?
Um 0 Uhr sitzt der auf der Couch und hört den Podcast bis 1.30 Uhr, ist am nächsten Tag schlecht gelaunt und meine Mutter ruft mich an und beschwert sich.
Ja. Wahrscheinlich sind auch viele dann noch so in der Nacht noch so hibbelig, wenn die das fertig gehört haben, ne? Weil es so wieder so qualitativ hochwertig war, können die danach noch so aus dem Adrenalinstoß nicht schlafen. Also die liegen dann noch bis 6 Uhr wach, so, weil es wieder so schön war.
Ja, so wunderschön war. Genau, dass man, das kennt man ja, dass man einfach Schlafstörungen kriegt, weil alles so schön ist. Ja? Also die meisten Leute, die Schlafstörungen haben, das deutet immer darauf hin, dass man keine Probleme hat und alles sehr schön ist.
So ist es.
Ja. Also, na, wie geht's euch? Alles in Ordnung? Wie fühlt ihr euch? Ich richte das Wort jetzt direkt an euch.
Also an Schmitty und mich richtest du das Wort?
Ja, wen denn sonst?
Na, also ich bin wahnsinnig gestresst. Das ist für mich jetzt schon, ich bin so gestresst schon vom Morgen. Ich bin ja am Wochenende umgezogen, dazu später mehr. Schmitty, müssen wir noch dir praktisch ein Bundesverdienstkreuz verleihen, weil du praktisch eigentlich so bescheiden mit deinem Umzug in den letzten Monaten umgegangen bist, weil es dem Ereignis gar nicht gerecht wird, wie bescheiden du eigentlich davon berichtet hast. Dazu später mehr in dieser Folge. Ich bin unglaublich gestresst und ich würde diesen Podcast gern allen Leuten widmen, die Shit zu tun haben und die dabei diese Folge hören, die Scheiße wegschaffen, die Kartons auspacken, die wie unsere liebe Kollegin Jenny CVD von Late Night Berlin, die wird das jetzt am Wochenende hören und ihre Küche mit einer neuen Farbe streichen. Einfach so Scheiße, die Leute, die Scheiße wegschaffen, die nervt, die sie belastet und die dabei einfach einen Podcast hören, um sich so ein bisschen abzulenken, um mit dem Gehirn woanders zu sein als bei der Scheiße, die sie zu tun haben. Leute, die ihr Haus, ihre Wohnung putzen, Leute, die Sachen räumen, die ausmisten. Für alle die ist diese Ausgabe. Und ich habe eigentlich auch, Klaas, direkt eine Frage an den Prominenten. Direkt zu Beginn habe ich eine Frage.
Also hier da.
Fragen an den Prominenten.
Da fragt man mal, wie geht's? Ja. Und da wird hier das ganze Magazin leergeschossen.
Ist wirklich so. Klaas, wie gehst du mit Stress um?
Ich bin nicht so stressempfänglich, ehrlich gesagt. Ich habe nicht so oft Stress. Ja, so ist das.
Also gibt es nicht Lebenssituationen, zum Beispiel, wenn du eine Sendung machen musst und dann sind davor noch Sachen unklar, etwas hat nicht so richtig funktioniert in der Probe, ist irgendwie so ein Spiel so schon halb zusammengebröckelt, das wird dann nur so geleimt und irgendwer hat gesagt, da hoffen wir mal, dass das jetzt nun klappt.
Das gab's ja wohl noch nie.
Das gibt es natürlich bei unseren Produktionen grundsätzlich nicht, liebe Kollegen von ProSieben, die hier ab und zu zur Kontrolle diesen Podcast hören, aber sowas kommt natürlich vor.
Ja,
ne?
Ja, ich denke mir dann ja immer, wenn ich mich besonders aufrege in der Probe und es ist ja dann menschliches Versagen auf allen Ebenen meistens, also auch bei mir manchmal. So, und ich bin dann immer so ein bisschen dem Aberglauben, falle ich dann anheim, dass wenn die Probe richtig scheiße ist, dann wird die Sendung gut. Und das ist wahrscheinlich deswegen so, weil man dann nicht mit so einer Selbstsicherheit da reingeht. Wenn man das Gefühl hat, hier kann jetzt gleich alles auseinanderfallen, weil das Kartenhäuschen Show abläuft, das ist bei jedem kleinen Windzug umzublasen, dann bemüht man sich vielleicht ein bisschen mehr darum, dass das nicht passiert. Also engagiert man sich eigentlich ein bisschen mehr, als man das würde, wenn man das Gefühl hat, das läuft jetzt schon. Und dann macht es Spaß eigentlich. Also das ist für mich jetzt ehrlicherweise nicht so ein richtiger Stress. Und
aber was stresst dich, Glashofer Umlauf? Was im Leben bringt dich so, dass du so einen Herzrasen kriegst und so einen leichten Schweißfilm auf der Stirn, so du sagst, wie kriege ich das alles jetzt nur noch hin?
Ja, das weiß ich wirklich gar nicht. Also es gibt manchmal so Situationen, die man dann selber nicht beeinflussen kann. Aber auch da habe ich eine gewisse Lässigkeit entwickelt, weil man so denkt, also früher habe ich mich, zum Beispiel ich fahre, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt zum Beispiel nach Hamburg.
Ja.
Und ich weiß, es fahren diverse Züge nach Hamburg. Ich gucke jetzt nicht mehr zu Hause, wann der eigentlich fährt. sondern ich weiß ja so ungefähr, wann ich da sein muss, dann plane ich eher so eine halbe Stunde früher und dann fahre ich zum Hauptbahnhof und dann fährt ein Zug nach Hamburg.
Oh, das würde mich in Grund und Boden stressen. Gottes
Willen, ey.
Also da wäre ich wirklich kurz vor vom Exitus.
Aber das fahren, glaube ich, einmal die Stunde oder so fährt einer und dann ab und zu, wenn man Glück hat, fährt der ICE, der ist ein bisschen schneller da. Wenn man Pech hat, kommt dieser Eurocity aus Prag, der ein bisschen nach Bohnensuppe riecht. Aber den kann man dann trotzdem nehmen und so, das ist auch in Ordnung. Und da habe ich irgendwann festgestellt, das ist eigentlich egal, weil ansonsten habe ich ab Haustür verlassen, habe ich die ganze Zeit Stress und denke, schaffe ich das? Und das sind ja teilweise Situationen, die ich nicht beschleunigen kann, weil irgendwie irgendwelche Autos im Weg stehen oder man irgendwo einen Parkplatz finden muss oder. Und so ist für mich ganz in Ordnung und dann gucke ich halt und dann stehe ich so an dieser Tafel und denke, Mensch, ach, 30 Sekunden noch, na dann mal los. Oder ich stehe da und denke, eine halbe Stunde noch und irgendwas fällt mir dann schon noch ein. Das zum Beispiel ist eine Sache, um Stress zu vermeiden und wie ich auch zum Beispiel nicht mehr wahnsinnig mache, wenn ich was verloren habe, weil ich ja denke, gut, dann wird es eine Lösung dafür geben, dass dieser Gegenstand, diese Sache, die jetzt nicht mehr da ist, die werde ich irgendwie ersetzen. So ist es auch bei Dingen, die ich dann verpasse. Blöd ist es halt, wenn das, was ich nicht hinkriege, das Leben von anderen irgendwie belastet. Also wenn jetzt so in so einer Dominosteinkette irgendwie so ein paar Sachen umfallen und dann warten irgendwie 200 Leute auf einen, das ist natürlich alles blöd und das stresst mich dann auch. Und wenn dann Leute enttäuscht sind von meiner Dödeligkeit, das will ich nicht. Und deswegen, so gehe ich damit Stress um.
Ich finde es auch krass, immer wenn wir in München aufzeichnen, meistens Juck von Glas gegen ProSieben und so, dann gibt's, zumindest vor Corona, gab's immer so ein Abschlussfest am Ende der Staffel. Da gibt's so ein, zwei Spezies, die da morgens nicht im Hotel, also abfahrbereit sind, mit dem Kleinbus abgeholt werden,
am nächsten Morgen
laufen oder zum Bahnhof gebracht werden am nächsten Morgen. Und die haben dann irgendwie, ich habe die auch mal interviewt, so, die haben die Gelassenheit, sich dann klingelt so der Wecker, aber dann merken sie, ist noch nicht. Dann machen sie den aus, drehen sich um und überhören die Klopfer an der Tür. Und ich bin überhaupt nicht so, also dass ich irgendwie dann sag so, ach, dann nehme ich halt den nächsten Bus, dann nehme ich halt den nächsten Zug, dann gucke ich mal selber, wie ich heimkomme, jetzt erstmal pennen. Ich bin da wirklich, ich brauche da mein, auf dem Handy, ist da in meiner Wallet, ist mein Ticket und dann gucke ich schon und dann läuft die Zeit.
Aber so einer bin ich jetzt auch nicht, ne? Also ich bin jetzt keiner so, komm, mal gucken, wann ich in Hamburg ankomme, das geht ja gar nicht. Aber ich habe festgestellt, dass so viele Möglichkeiten es gibt, da hinzufahren, dass man diesen Stress sich nicht machen muss.
Das ist eine Stressentlastungstechnik.
Genau.
Frage, ja.
Ja, und das funktioniert ganz gut. Ansonsten ist immer gut, wenn man sinnlos schlechte Laune hat, liegt das manchmal daran, dass man zu viel Stress hat, der unabgebauter Stress im Körper umherwabert. So, und man merkt irgendwie, alles, was man normalerweise okay findet, das nervt einen, alles, was man als in Ordnung bewerten würde, findet man schlecht und man stellt fest, dass die eigene Gestresstheit offenbar eine extreme Auswirkung hat auf, wie man Dinge bewertet und so. Kennt ihr das?
Ja.
So, man hat eigentlich das Gefühl, alle anderen sind scheiße, aber wenn man mal so genau nachdenkt, ist man es wahrscheinlich selber, weil es kann ja nicht sein, dass die ganze Welt auf einmal beschlossen hat, gleichzeitig kacke zu sein, sondern man ist gestresst und so nimmt man das dann eben wahr. Und dann muss man sich überlegen, wie man da, der eine muss dann mal was essen, der andere muss mal ein bisschen mehr schlafen, man kann auch mal Sport machen.
Nein.
Hilft aber.
Hilft aber. Nee, das stimmt total.
Also ich, manchmal habe ich wenig geschlafen, bin dadurch gestresst und dann hilft mir nicht schlafen, sondern Sport.
Ja.
Obwohl
mir ist das gerade alles zu theoretisch. Das ist irgendwie, wir müssen mal in die Praxis einsteigen. Heute Morgen um 8:30 war wieder Quotentag. Also wir zeichnen Mittwochmorgen auf, viel zu früh.
9 Uhr.
9 Uhr. Und um 8:30 kommen die Quoten eingetrudelt vom Vorabend. Und da lief ja Joko und Klaas gegen ProSieben. So, jetzt hatten wir das Glück, dass die Quote gut war. Das heißt, Laune verbessert sich bei mir um 100%, wenn um 8:30 das Handy bimmelt. So. Kann aber auch umgekehrt sein. Und jetzt meine Frage an den Prominenten. Lässt du dich von Quoten noch anstecken? Die Rubrik müsste heißen Lügen mit Glashäufer Umlauf.
Das ist Framing.
Deine Antwort, bitte.
Framing mit Thomas Schmidt, können wir es auch nennen. Weil mir ja hier gar nicht mehr die Chance gegeben wird, authentisch zu antworten. Und das finde ich gemein.
Ja.
Weil die Leute, die sich den
Klaas, warum Podcast bist du rechtsradikal? Anhören. Deine Antwort, bitte. 3, 2, 1. 5 Sekunden hast du Zeit. Bitte nur in einem Wort antworten.
Ja.
Kaffee oder Tee?
Ja. Ja, also was soll ich sagen?
Du bist ein Schwein, warum? 5 Sekunden Zeit, jetzt.
Also bevor ich jetzt hier mich so in so eine Ecke schieben lasse und die Leute sowieso keine ehrliche Antwort mehr von mir erwarten können, weil sie ja gar nicht auseinanderhalten können, wer hat jetzt recht? Also hier Lügenschmidt oder ich, der tatsächlich, und das kann sich Schmidt nicht vorstellen, nicht so emotional mit meinem ganzen Lebensglück an beruflichem Erfolg hänge, so wie Thomas. Ja. Wenn nämlich beruflich was schief läuft, dann will er sich von der Brücke stürzen. Und das,
das stimmt.
Und das ist nun mal so. Das weiß jeder hier.
Oder jemand anders will er runterstürzen.
Und er hält jeden, der sich nicht von der Brücke stürzen will, bei einer mäßig schlechten Quote, ja, der, wer sich dann nicht umbringen will, ja, den hält er für nicht engagiert genug.
Ja.
Und
es geht noch weiter. Also eine schlechte Matz kann bei mir eine Wut fördern, dass ich denke, die versauen mir mein Leben.
Was heißt
ich sehe
das?
Ein, dass das teilweise ein bisschen übertrieben ist.
Was heißt das, die versauen dir dein Leben?
Naja, gut, also mein, mittlerweile geht's, aber ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich sehr fokussiert auf meinen Beruf war, so.
Ja.
Und wo das so schon den Großteil meiner Selbstwahrnehmung auch eingenommen hat.
Ja.
Das ist nichts Gutes, wenn man sich darüber so ein bisschen definiert. Und wenn dann aber irgendwas schief läuft und man nicht so wie geplant oder wenn das irgendwie nur so halb gut, was man da abliefert, dann ist das ja ein direkter Angriff auf mein Lebensziel. Und deswegen ist eine scheiß Matz für mich teilweise...
das finde ich so witzig.
Ja, versaut mir mein Leben, sag ich ganz ehrlich.
Das ist natürlich klar, das hat man in dieser Tragweite nicht immer vor Augen.
Was habt denn ihr da für einen Scheißdreck zusammengedreht? Alles scheiße geschnitten, es ist hin und vorne der lustig, ihr versaut mir mein Leben. Ich stürze mich jetzt in der Antenne da vorne in der Brücke, weil ihr da so einen Scheißdreck da zusammengekleistert habt. Wir haben Sendung. Apfelmülleimer.
Das war die Zeit, in der Schmitti ist er immer so durch den Schnitt geschlichen, so in der Woche, ne?
Ja.
Und dann hat er einfach immer, ist er zu den Leuten gegangen, die gerade die Matz geschnitten haben, hat nur Folgendes gesagt. Kein guten Morgen, nix, ne? Und? Wird's schon gut? Und dann die so, es gibt schon ein oder, ist es gut? Also man kann, ja, ich komme gleich mal gucken. Und weg.
Ja, die hat auch unser Freund und Kollege Daniel Rauleder, dem habe ich irgendwann mal, der hatte der Geburtstag und dann habe ich den gefragt, und was wünschst du dir? Und so, da waren wir wirklich nur zu zweit so, ne? Was wünschst du dir? Ist alles in Ordnung? Und dann hat er gesagt, mein einziger Wunsch im Leben ist, dass Thomas Schmidt zufrieden ist mit mir.
Oh Gott. Oh, unseren Rauli. Ja, liebe Grüße, alles Liebe.
Ja. Das ist wirklich, das war sein größtes Ding. Also so hattest du ihn in der, ja, im emotionalen Schwitzkasten.
Aber eine Sache jetzt mal zu den Quoten, ne? Wenn ich auch da von dir, ich glaube dir auch.
Dass soll ich das mal überhaupt mal sagen jetzt erstmal?
Ja, ich wäre froh, wenn du auf meine Fragen.
Nee, ich dachte auch, du wolltest da drum herum.
Nein, ich kann das sagen, aber ich will nicht schon, dass mir vorher schon der Stempel Lügner auf dem Kopf, also dann habe ich keinen Bock.
Das tut mir leid.
Ich finde es auch ganz wichtig, dass du hier nicht in eine Ecke gedrängt wirst, weil sowas machen wir in diesem Podcast ganz und gar nicht.
Ich habe noch ein paar schöne Ecken, wo ich euch heute noch hinschieben kann.
Aber jetzt erinnert mich dran, dass ich ein Jobangebot gekriegt habe.
Ja.
Hab ein Jobangebot. Ist reingetrudelt.
Das kann ich sagen, das ist Foreshadowing, ich weiß, worum es geht. Liebe Baywatch Berlin-Fans, freut euch darauf.
Nein.
Wir haben eine neue Phase im Leben von Thomas Schmidt. Jetzt wird's richtig gut.
Und werden wir das in diesem Podcast erzählen oder vergessen wir das und erzählen es in 3 Wochen?
Nein, wir erzählen es auf jeden Fall jetzt. Ich schreibe das jetzt auf, ich will das auf jeden Fall erzählen. Also, mir geht's jetzt aber darum, ich habe das Gefühl, dass wenn man zum Beispiel schlechte Quoten hat und ich sage euch, das passiert auch gerade bei mir, hin und wieder mal. Das ist immer so ein Auf und Ab und so, aber so der absolute Quotenüberflieger, dass das alles immer jahrelang total stabil ganz weit oben ist und so. Das war noch nie so bei uns. Es hatte immer mal so Wellenbewegung und dann war es wieder stärker und wieder weniger stark und es gab immer andere Gründe, warum man zufrieden sein konnte mit dem, was man hatte. Oft war es die Quote, aber eben auch nicht immer. Ich habe mir überlegt, so ist es ja auch bei zum Beispiel Schauspielern. Egal welche Biografie man sich durchliest, selbst von den größten, erfolgreichsten Schauspielern und so weiter, womit die erstmal umgehen mussten und wenn sie dieses Talent eben nicht haben, dann hätte es niemals geklappt, dass sie da ankommen, wo sie irgendwann dann waren, ist mit Absagen leben. Das heißt, jeder, der irgendwo in einem Film spielt, der hat 15 Mal bei einem Casting gehört, du nicht, geh nach Hause.
Also weil er für andere Filme nicht genommen wurde.
Ja, für irgendwelche Filme, weil er da nicht gepasst hat. Nicht, weil er unbedingt schlecht war, sondern weil es einfach nicht gepasst hat. Das heißt, man muss jetzt erstmal damit leben, dass man in dieser Branche nicht nur ein Talent zum Schauspielen haben muss und zum Text auswendig lernen und zum gut aussehen und was weiß ich, was man so braucht, sondern man braucht eben auch ein Talent, mit diesen völlig planbaren Rückschlägen umzugehen. Wenn man damit nicht umgehen kann, dann fehlt dir ein wesentlicher Charakterzug, um Schauspieler zu sein. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt die ganze Zeit im Fernsehen arbeitet und das dann irgendwann mal 20 Jahre macht. Man hat jede Woche eigentlich eine bis zwei Sendungen. Andauernd kommt eine Quote. Und man lässt sich jedes Mal so runterziehen, dass der ganze Tag im Arsch ist. Dann geht man es falsch an. Und ich finde, man muss sich irgendwann mal, auch wenn man das nicht von Anfang an kann, aber irgendwann muss man sich mal eine Art suchen, dass man nur in einem Bereich seines Lebens davon betroffen ist. Und dann muss man das so abhaken und dass man trotzdem noch die Chance hat, auch eine halbe Stunde später auf einer anderen Flanke der eigenen Persönlichkeit wieder gute Laune zu entwickeln, die unabhängig davon ist. Das heißt ja nicht, dass man sagen muss, juhu, oder mir ist alles egal, sondern man nimmt das halt zur Kenntnis in dieser Hinsicht und in einer anderen Hinsicht, einer anderen Facette, ist das aber nicht so wichtig. Und ich glaube, da hilft dieser Satz, und natürlich ist das so unser Job und so weiter, und wir beschäftigen uns mehr damit als andere Leute, aber es ist ja auch nur Fernsehen. Also meine Mutter war Krankenschwester. Wenn da was schiefgelaufen ist auf der Station, hatte das größere Auswirkungen, als wenn unsere Dödelsendung mal 5 Leute weniger geguckt haben.
Aber es ist mein Leben.
Ich weiß, dass dein Leben ist, und ich will es ja auch. Ich möchte auch, dass dein Leben schön ist. Ich will
nicht noch eine Charaktereigenschaft bitte mir
zuschreiben. Ich glaube, die einfachste Taktik ist, und so versuche ich das zu machen, ist einfach gut gelaunt sein, wenn mir die Sendung, die wir gemeinsam gemacht haben, sehr gut gefallen hat. Und ob die dann eine schlechte oder gute Quote hat, ist dann für mich erstmal sekundär. Wenn die mir nicht gut gefallen hat, dann ärgere ich mich sogar auch über eine gute Quote, weil ich dann denke, ja, das war eigentlich total scheiße, aber jetzt haben es jetzt viele Leute geguckt. Was soll man daraus für eine Erkenntnis ziehen?
Ja, aber
das heißt, sich einfach zu so ein Gefühl zu entwickeln, das war eine schöne Sendung, jetzt mal unabhängig, wie die geschaut wurde, das gibt mir irgendwie Kraft.
Könnt ihr euch noch an diese Völkerball-Kacke erinnern, die mal bei ProSieben lief?
Ja.
So eine Völkerball-Sendung, wo irgendwelche Typen da Völkerball gespielt haben. Ne? Ja. Da in diesem Satz versteckt sich auch, sagen wir mal, die Idee der Sendung. Ja.
Da haben so Julian FM Stöckel und Gina-Lisa Lofing haben sich so einen weichen Ball in die Möhre gedonnert.
Genau. Und man dachte so, was ist denn das jetzt? Ne?
Ja.
Also ich habe das gedacht, vielleicht der eine oder andere Zuschauer auch. Und dann hatte das, glaube ich, eine ganz respektable Quote. Und da dachte ich noch so bei mir, wenn ich jetzt, also ich meine, ich hatte damit nichts zu tun. Ich arbeite nicht beim Sender und auch nicht bei der Produktion und so. Also bin da reiner Zuschauer. Aber ich dachte mir, das ist eigentlich nicht so gut. weil das prägt natürlich dann schon so ein bisschen auch so die Atmosphäre, die man so verbindet mit einem Sender und so. Da wäre es dann zum Beispiel gut. Um das zu
präzisieren, ich glaube, man hat auch so ein bisschen Angst, wenn man so Sendermechaniken kennt, dass die, wenn die irgendwie denken, oh, jetzt haben sie eine Programmfarbe, die erfolgreich ist, dann steht zu befürchten.
Also bei RTL passiert das oft.
Bei RTL natürlich.
Ja. Nein, nicht auf ProSieben. Nicht.
Bei ProSieben wird nur nach Qualität. Nicht. Aber generell, dann funktioniert Völkerball, dann wird als nächstes Räuber und Gendarm gespielt und es kommt noch das große Topfschlagen. So, das steht zu befürchten. Dann sagen sie, lass das Duell mal weg. Das ist nur sehr aufwendig und teuer. Wir machen ab jetzt Topfschlagen.
Das würde nämlich dieselbe Quote. Du nimmst dir jetzt alles Dinge, die auf ProSieben laufen, weil wir das ja unsere Lebenswelt ist und natürlich fallen dir die Sachen zuerst ein. Ja. Aber die Mechanik, von der du sprichst, die passiert ausschließlich bei RTL.
Vor allem beim ZDF.
Beim ZDF.
Genau. Liebe Grüße an die tollen Kollegen von ProSieben. Also super.
Nee, genau. Wir sind zum Glück raus aus dieser Mühle da bei ProSieben. So läuft das da nicht. Toll ist das. was ich euch noch sagen wollte,
ist... Ich wollte auch noch was sagen zur Quote.
Ja, gut. Dann bitte.
Ich wollte ja sagen, ich finde, wir haben uns da alle extrem gebessert. Ich habe früher wirklich vor großen Shows, wenn so Duell lief vor allem, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen.
Vor Glück.
Nee, wenn man wusste, um 8:30 kommt die Quote, dann bin ich, entweder war ich vorher saufen bis so 7:30, hab dann noch besoffen im Bett gelegen und hab gewartet, bis das Handy klingelt.
Stimmt, ey, du hast es dir richtig gegeben.
Ja, ich hab einfach null geschlafen, weil ich wusste, es bringt nichts. Ich wach eh um 6 Uhr auf und guck schon aufs Handy. Und es war super krass. Das hat man heute nur noch eigentlich so bei Neustarts, aber auch nicht mehr in der.
Dass du bis um 6:30 besoffen in deinem Bett liegst?
Nee, dass ich dann aber irgendwie so merke, ich werde auf einmal so um 6:30 bin ich schon wach, weil da wache ich dann ohne Wecker auf.
Ja.
Weil ich weiß, so um 8:30 klingelt's und dann guckt man drauf, es ist 8:17, 8:23 und man wartet auf die SMS um 8:30. Und ich habe aber bei mir auch gemerkt, das hat auch ein bisschen nachgelassen. Ich wurde da gelassener in dem Moment, wo ich nicht mehr so sehr in den Produktionen involviert war. Also wenn wir zum Beispiel 6 Wochen auf Reisen gegangen sind, haben alles gedreht und geschnitten und waren mit Duell mehr oder weniger ein halbes, dreiviertel Jahr, war das so das Hauptthema, was man so macht. Und dann ist da natürlich diese Quote, die schlägt dann hart ein, weil du halt für diese Arbeit dann so belohnt werden willst oder irgendwie da irgendwie ein Feedback kriegen willst. Und in dem Moment, wo man aber jetzt so ein bisschen eher die Shows, also jetzt nicht mehr so ganz im Tagesgeschäft, ich sitze mich nicht mehr jeden Tag im Schnitt etc., bin ich mehr so ein bisschen, bin ich da gelassener. Also sehe ich das, glaube ich, so objektiver.
Ja, das kann man wohl sagen. Ja. Das finde ich gut.
Ich meine, hinter allem, das kann man ja vielleicht abschließend nochmal sagen, steckt ja einfach der Wunsch, dass die Sachen, für die wir uns ja einsetzen und die wir wirklich, und das ist ja unser großes Glück, mit großer Leidenschaft machen, dass wir einfach wollen, dass das Leute sich gern anschauen. Und
das da ist das
die
Ding,
Quote
ich,
ja eben ein Gradmesser für. Das will ich nochmal so betonen. Es geht nicht um eine Zahl und dann sagt man, boah, geil, sondern man will einfach, dass das, was man sich ausgedacht hat, dass das viele Leute angucken und daran Freude haben.
Das ist genau das Ding. Es ist, glaube ich, wie jeder, der irgendwie ein Konzert spielt oder eine Lesung macht oder sonst was, der freut sich halt, wenn der Laden ausverkauft ist und wenn da hinten nochmal 200 Stühle sind, die man dann noch mit Molton abhängen muss, ja, ist auch mal okay. Soll man sich jetzt auch nicht aufregen, weil man kann ja dann nicht die paar, die wenigstens gekommen sind, dafür verantwortlich machen, dass sie zu wenig sind. Das ist ja auch gemein.
Das habe ich mal beim Smashing Pumpkins Konzert erlebt in der Arena. Der ja. Sound war todesscheiße. Da kamen nur ein Drittel der Leute, um diese Halle voll zu machen hier in Berlin. Ne? Ja. Und dann hat, wie heißt das? Billy Corgan. Ne?
Billy Corgan.
Der Sänger Billy Corgan hat dann nur noch die Leute beschimpft, hat kaum noch Hits gespielt und wenn dann nur so die C-Seite, die noch nie veröffentlicht
zwei
wurde.
Zwei Stunden lange Jam-Session.
Du warst auch da, ja. Ne? Wir kannten uns zwar nicht, aber du warst auch da. Und das war wirklich einfach unerträglich, weil der hat entweder gejammert über die Leute, hat die beschimpft und beleidigt. Dann hat er wieder irgendwelche Jam-Sessions gemacht, C-Seiten gespielt und ist dann so eine halbe Stunde vor Ende, eigentlich hat er sich verpisst.
Ja, das ist dann auch kein Erlebnis mehr. Es gab dann so andere, wo ich so denke, da ist eine ähnliche Performance auf der Bühne, die aber nicht aus Arroganz heraus geschieht, sondern man wirklich das Gefühl hat, da ist mit letzter Kraft nochmal alles probiert worden, was noch drin war. Könnt ihr euch noch an die berühmten Sitzkonzerte von Pete Doherty erinnern?
Nee.
Hier in Berlin.
Gar nicht
das war in seiner Hochzeit, wo ihm das Heroin ganz besonders lecker geschmeckt hat.
In seiner Hochtiefzeit.
Ja, da war es tatsächlich so, dass man das schon als Erlebnis wahrgenommen hat, weil man wirklich dachte, das ist jetzt absolute Hingabe, weil mehr ist nicht drin.
Mhm. Und er kam. Ich dachte auch jedes Mal, es wäre das letzte Konzert.
Ja.
Also man dachte, das ist sehr, 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 sehr böse. Aber ich glaube, es gab viele Zuschauer, die da hingegangen sind, wir wollen den nochmal sehen.
Mhm. Ja,
weil
klar.
Wirklich, man musste mit seinem Ableben minütlich rechnen.
So. Ja, und der hat dann, und der kam dann erstmal so eine Stunde zu spät irgendwie, dann.
Wenn er überhaupt kam.
Wenn er überhaupt kam, genau, oftmals auch gar nicht aufgetaucht. Und dann ist er da irgendwie so raufgeschlurft, irgendwie hat einmal kurz so ins Publikum geguckt, so einmal so die Hand so gewackelt, so soll offenbar gewunken sein. So. Und dann hat er sich auf den Boden gesetzt, hat dann da so ein bisschen so was gespielt, irgendwie so irgendwelche Lieder. Und dann, wenn er keine Lust mehr hatte, nach einer halben Stunde hat er die Gitarre genommen, so in den Verstärker, dass so ein bisschen Feedback war noch. Das letzte Stück hat er eh gespielt mit dem Rücken zum Publikum. Und dann hat man nur noch dieses Fiepsen. Und das war dann das Konzert.
Herrlich. Ja,
toll. Aber irgendwie trotzdem war das dann so eine Art Rock'n'Roll-Erlebnis, wohingegen dann so eine Patzigkeit.
Stimmt, Billy Corgan war sehr patzig.
Oder? Ja. Das war ein bisschen patzig, ja, kommt ja. Einem das vor. Ne? Was ich nur sagen wollte, ist, in diesem Jahr haben wir ja zum Beispiel schon den Sommerurlaub überbrückt mit Baywatch Berlin Summer Breeze. Haben wir ja probiert, so ein bisschen den Sommerurlaub für die Leute.
Wir haben uns aufgeopfert, sag es ruhig.
Erfahrbar zu machen und so. Wir haben uns aufgeopfert, ja. Jetzt werden in einer Reihe die nächsten Festivitäten, an die man sich eigentlich gewöhnt hat als Mensch. Dazu gehört wie die vier Jahreszeiten.
Ja. Gibt auch die fünfte Jahreszeit. Die Session geht los. Ja. Normalerweise
der Nikolaus.
Nein, am 11.11. gibt es zumindest in Köln, im Rheinland, überall, dann ist Karneval, ist ja alles abgesagt, ja. Jetzt gerade ist.
Was machen wir denn dann, wenn es 11.11 schlägt? Was machen wir denn, wenn wir uns treffen? Es ist kalt draußen.
Die Leute können nicht sehen, wie du guckst.
Ich mach so ein Henning Krautmal Gedächtnisgesicht.
Was also, soll man denn machen?
Aber was auch abgesagt ist, und das spürt man jetzt gerade, also Nature is healing auf der Theresienwiese, aber das Oktoberfest ist ja nicht, weil geht ja nicht. In Corona-Zeiten, wie soll man es machen? Und ich fühle mich irgendwie in gewisser Weise verantwortlich, all das, auch wenn es vielleicht gar nicht möglich ist, aber zumindest mal habe ich die Moral, es zu probieren.
Was?
all das zu ersetzen, hier mit Baywatch Berlin, das Oktoberfest und Karneval, es muss alles ersetzt werden, indem wir hier die Anlaufstation sind, der Hafen für die gute Laune. Man muss, guck mal, jeder Mensch fühlt so eine gewisse gute Laune und die muss raus. Und deswegen geht man ja zum Oktoberfest, weil man das Gefühl hat, ich bin so geil drauf, irgendwo muss ich jetzt meine gute Laune hinschießen und dann landet es im Glas oder in der Achterbahn. und ich möchte für diese gute Laune, Baywatch Berlin soll der Schwamm sein, indem man seine gute Laune hineindrücken kann. Und wir jetzt speichern das dann, damit das weg ist aus den Leuten, damit die es aus dem System haben. Und deswegen.
Aber du hast weder ein Bier, ich sehe keinen Weißwurst, ich sehe nicht Michael Ballack oder H.P. Baxter. Wie willst du mir jetzt hier Oktoberfestgefühle aussuchen?
Die größte Freude, die ich überhaupt nur habe, und ich kann ja nur von mir ausgehen, ja. Ich bin praktisch die X-Achse, die ist unverschiebbar, weil ich bin, wie ich bin. Und die Y-Achse sind die Zuschauer. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass da irgendwo das Kreuz in der richtigen Ecke ist. Aha. Ich biete jetzt was an und hoffe, dass ich euch damit treffe, sagen wir so.
Okay.
Das Schönste, was ich überhaupt nur finde auf so einem Rummelplatz, bei uns hieß das nicht Oktoberfest, sondern Kramermarkt in Oldenburg. Da
wie
läuft
heißt
man
das?
Kramermarkt. Es kommt vom Krämermarkt. Früher haben die da ihre Töpfe da verkauft und dann irgendwann wurde es der Kramermarkt. So, und das Schönste finde ich eigentlich Fahrgeschäfte und auch gar nicht das Mitfahren, da wird mir immer schlecht, das war früher schon so, sondern ich finde die flotten Sprüche, die gemacht werden am Fahrgeschäft von dem Rekommandeur, das sind die, die am Mikrofon sitzen und das Ding bedienen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht und diesen Teil, das finde ich am traurigsten, dass das nicht mehr da ist und das möchte ich jetzt ersetzen.
Ja.
Hier in diesem Ding.
Das finde ich sehr gut, ja.
Ich kann so ein paar Effekte selber machen.
Was heißt das selber machen? Hast du da ein Gerät für?
Nee, ich habe kein Gerät, sondern mit meinem Mund kann ich einige Effekte, die es so auf dem Jahrmarkt gibt, kann ich selber machen, weil ich da, als Kind hatte ich kein Effektgerät und habe das aber nachgespielt.
Ja.
Ich möchte aber, Christian, dass du mich noch unterstützt mit Sounds, die im Nachhinein drüber gelegt werden. Und erstmal muss man ja, wenn also ein Karussell.
Christian
jetzt,
ist unser Tonexperte. So
weiß
kann
man
sagen,
doch
ne?
mittlerweile, Christian, oder? Christian?
Ist der Tonexperte?
Ja. Christian, Pfeife. Und am Anfang, wenn da so das Ding aufgestellt ist und der Stecker ist drin und die Lampen gehen an und die Musik läuft, dann brauchen wir erstmal Mitfahrer. Und so ist das ja auch bei Baywatch Berlin. Wir müssen jetzt eigentlich Laufkundschaft einsammeln, die jetzt noch auf den fahrenden Zug Baywatch Berlin mit aufspringen, um mit dabei zu sein.
Das könnten Schmidt und ich ja sein.
Das könnten Schmidt und du sein und ich würde euch praktisch ranlocken. Ja? Ihr seid jetzt Laufkundschaft und ich locke euch jetzt ran, dass ihr mit dabei seid.
Hier bei Baywatch Berlin wieder mit dabei sein. Habt ihr Lust? Hey, 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 hey. Mal wieder dicke Luft zu Hause hier einsteigen. Das geht in die dünne Luft in 20 Meter. So, wir brauchen noch ein paar Mitfahrer, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Also lassen wir noch ein paar zusteigen. Hey, hey, hey.
Oh, Jakob, sollen wir das mal machen?
Ja, guck mal, da ist, was ist denn das, ein Breakdancer oder was?
Keine Angst, wir werden euch nicht gleich den Kopf abreißen. Wenn du dich hier reinsetzt, dann passiert das erst ab 5 Stunden.
Ja, komm, wir fahren mal eine Runde.
Meinst du? Okay.
Hier.
Kauft euch ein Ticket, die Quittung dafür erlebt ihr dann in 30 Meter. Wir legen gleich ab zur nächsten Fahrt. Jetzt noch an Bord kommen bitte Frauen und Kinder zuerst. Kommen Sie ran und staunen Sie. Sowas haben Sie noch nicht gesehen. Das erste Freilichtmuseum mit torkelnden Schreinen.
Mensch. Fast Satire. Ja, ganz fein aufgetragen.
Wenn es im Ehebett nicht mehr klappt, steigen Sie ein und tun Sie sich hier aus.
Ist da noch was über die Schwiegermutter?
Wer hier nicht mitfährt, muss entweder eine sehr gute Ausrede haben oder ein ärztliches Attest. Alles andere lasse ich nicht gelten.
So, also jetzt seid ihr praktisch, also alle, das war jetzt, um euch hier so erstmal reinzulabern.
Hat sich der Bügel bei uns schon geschlossen?
Ja, genau. Ihr kommt jetzt rein. Ja.
Ist Jakob schon schlecht?
Ja, yes.
Hey. Ist es was sich schnell dreht? Weil sowas fahre ich grundsätzlich nicht.
Natürlich ist das was.
So, also
hoch kann ich hoch runter, aber nicht drehen.
Das dreht sich in sich nochmal praktisch. Das ist so ein Ding, was sich dreimal dreht. Also das große Ding, dann gibt es die kleinen Teller. Auf den Tellern sind jeweils drei und die drehen sich auch nochmal.
So sowas würde ich nie Geld ausgeben.
Ja, so ist
aber. Für dich mache ich das.
Ich fahre schon mal den Wagen vor. Einsteigen und anschneiden. So, Achtung, gleich kommt ihr unter die Haube. Die Bügel schließen aus.
Das ist eine Ansammlung von Schwachsinn.
So, letzte Chance. Benutzt noch mal den Labello, bevor ich euch gleich hier die Lippen aufspritze. Bei 200 km/h.
Warum? Das macht gar keinen Sinn. Lass ganz kurz jetzt hier so. Was bedeutet dieser Spruch?
Weiß ich doch nicht. Ist doch egal. Also,
muss noch mal jemand zur Toilette? Ups, zu spät die Hand gehoben. Jetzt heißt es durchhalten. Ab geht's nach oben.
Wir legen los. Letzter Gruß an die Hinterbliebenen.
So, also ihr seid jetzt richtig gut drauf schon, oder?
Ja? Hat sich unser Fahrgeschäft schon angehoben jetzt?
Nee. Das passiert jetzt. Okay. Jetzt setze ich euch mal in die frische Luft. Ab geht's zum Sauseschritt.
Wir lassen die Sau jetzt aus dem Stall.
Können die HörerInnen zu Hause mitmachen, indem sie praktisch so einen Druck ausüben auf ihre Schultern wie so ein Bügel und sich hinsetzen?
Dann wollen wir das Fass mal anstechen, Leute.
Alter, ich fühle mich wie Florian Schröder. Ich lache so über schlechte Witze, lache ich halt hier, sitze hier und lache mir einen ab.
Das Leben hat Höhen und Tiefen, gleich könnt ihr beides genießen.
Na, habt ihr schon so Oktoberfest-Feeling so ein bisschen? Ja?
Ja, ich muss auch pinkeln.
Ja?
Habt ihr jetzt endlich die Schnauze voll oder wollen wir noch eine Runde drehen?
Naja, okay. Also ich würde jetzt einfach mal den Podcast weiterlaufen lassen, weil jetzt läuft das Fahrgeschäft. Ja. Es kann sein, dass ich zwischendurch nochmal, um die Stimmung anzuheizen, mal so ein Sprüchlein einwebe. Ja? Mhm. Wir machen jetzt ganz normal weiter, weil wir müssen ja im Bild bleiben. Das heißt, es ist ja nicht wirklich ein Fahrgeschäft, sondern Baywatch Berlin, der Podcast ist ja das Fahrgeschäft. Mhm. Und es geht eigentlich nur darum, dass ich euch und auch den Zuhörern natürlich, ZuhörerInnen, den Spaß am Fahrgeschäft Baywatch Berlin noch etwas größer erscheinen lasse, indem ich zwischendurch motivierende Sprüche reinsage.
Ja. Flott, das heißt, sind die Sprüche.
Flott. Ja. Und jetzt geht es einfach weiter und zwischendurch kommt ab und zu mal so ein Ding, dass ihr bessere Laune habt. Okay?
Wir wissen ja, dass Kai Pflaume uns beim Joggen hört. Schöne Grüße.
Ja. Liebe Grüße.
Und der ist da, also der läuft da noch schneller. Der hat jetzt einen Pace von 4,30 oder so. Der rennt da unter 4.
Ja.
Unter 4 Minuten mit den Sprüchen da.
Klausi, ich selber war noch nie auf dem Oktoberfest. Du, Schmidt?
Ich auch nicht.
Du warst aber schon da.
Ich war da schon mal, ja.
Was würden wir da, oder was hast du da erlebt? Was würden wir da erleben, wenn wir gemeinsam dort wären?
Ich glaube, ich habe sogar hier in diesem Podcast schon mal davon
schon mal
berichtet.
Erzählt?
Genau, ja. Wir haben schon mal so grob über das Oktoberfest gesprochen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Was ihr da erleben würdet, weiß ich nicht. Weil diese Seite des Oktoberfests kenne ich nicht. Das ist ja ein bisschen wie Las Vegas, ja.
Halt, Moment, stopp.
Also, wo ist die Kotzewiese?
Welche Seite meinst du?
Also pass auf, es gibt, stell dir mal ein großes Casino vor, ja, in Las Vegas, das Wynn oder das MGM Grand oder egal, ja, Mandalay Bay. Da gibt es einen großen Eingang mit so unten so riesengroßen breiten Türen wie im Galeria Kaufhof und da gehen alle rein.
Ja.
So, ne? Und das ist halt praktisch, das ist das Oktoberfest. Und dann gibt es aber hinten rechts einen kleinen Eingang, wo zwei Leute davor stehen und mal gucken, wer da reingeht. Und das ist der sogenannte High-Roller-Bereich.
Ach.
Und das ist auch dasselbe Casino, aber ein ganz anderer Teil, den die normalen Leute gar nicht zu sehen bekommen. Und so ist es beim Oktoberfest eigentlich auch.
Aber Bier könnte ich auch High-Rollern.
Ja, du könntest auf jeden Fall ein Bier könntest du dir holen. Du könntest da, deswegen weiß ich es nicht, wie das ist, wenn man praktisch zum Oktoberfest geht und einfach sagt, ich bin jetzt da.
Ja.
Das weiß ich, ich komme ja dahin, ich werde eskortiert bis zum Käferzelt.
Oh.
Dort nimmt mich dann Boris Becker entgegen, also das passiert wahrscheinlich bei jedem, erklärt mir hier, wie der Laden läuft und dann
gibst du bei dem die Jacke ab und dann geht's rein.
Gebe ich bei dem die Jacke ab und dann verschwinde ich in der Masse der anderen Prominenten und irgendwann schlafe ich auf dem Schoß von Elias Mbarek ein.
Ja.
So stelle ich es mir vor.
Also das muss ich wirklich sagen, Schmitti, wir als neue Z-Prominente, das wäre wirklich mein größter Traum, dass wir nächstes Jahr, wenn wir alle geimpft sind, das ist natürlich die Voraussetzung für alles, dass wir dann aufs Oktoberfest mal können und in so einem VIP-Zelt, am liebsten mit Klaas zusammen, da möchte ich endlich mal an so einen Stock pinkeln, wie das die alten Herren da wohl machen. Weil
welchen
so,
Stock?
Das ist, habe ich schon mehrfach gehört, wenn du da sitzt an dem Tisch und das ist so gemütlich und du trinkst da 2 Liter Bier, dann musst du irgendwann pinkeln und die ganz alten Oktoberfest-Profis, die haben deswegen so einen Wanderstock dabei, weil die den so ausrichten, dass sie praktisch am Stock lang pinkeln, dass sie, dass der Urin praktisch dann am Stock geführt in eine Richtung läuft, damit sie nicht aufstehen müssen.
Was? Das und falls sie notwassern müssen, dann bitte nicht auf ihren Vordermann.
Ist wirklich so. Sowas würden wir alles machen. Wir würden dann da schön schunkeln und so, weil ich mir auch so ein Schunkeltyp. Wir hätten da riesig Fun. Und Klaas müsste uns begleiten. Wir bräuchten Klaas eigentlich als goldenes Ticket.
Ich kann euch doch, reicht das nicht, wenn ich euch praktisch wie so Kinder, die man dann zur Disco fährt.
Das ist es.
Einfach, weil ich sag's nochmal von vornherein, ich war einmal da.
Du musst unsere Mom sein.
Ja, weil ich war einmal da, weil ich irgendwie dachte, ich muss das gesellschaftlich mal machen.
Ja.
Und es war jetzt nicht so, dass ich währenddessen gedacht habe, das muss ich jetzt hier auf jeden Fall nochmal erleben nächstes Jahr. Und ich würde ungern jetzt zum Oktoberfest gehen. Auch wenn das wieder ist, ist nicht mein Ding.
Das musst du jetzt aber anders sagen.
Ja, ist jetzt egal. Aber ich würde euch zwei, so ähnlich wie man dann, wenn man so 16-jährige Kinder hat, die dürfen dann praktisch schon mal irgendwie auch mal ein Bier trinken und dürfen auch mal raus.
Mit aber so einem Zettel.
Ja, mit so einem Elternzettel. Ja. Und, aber mir ist halt lieber, ich fahre euch persönlich zum Cottbusser Tor und hole euch dann wieder ab, als wenn ihr da komplett unbetreut rumläuft. Und so ist es auch beim Oktoberfest. Ich würde euch jetzt dahin bringen. Mhm. Ich sehe zu, dass ich euch da reinbringe. Das und sobald ihr an irgendeinem Tisch sitzt von anderen Prominenten, ihr müsst dann natürlich so Lederhosen und so Karohemden und
das
so Zeugs dann anziehen, genau. Dann machen wir eine Zeit aus und wenn ihr verloren geht, treffen wir uns am Riesenrad.
Das ist gut, oh, Schmidt, das wäre wirklich richtig schön, ja, oder? Aber
ich weiß gar nicht, ich finde es gar nicht so prickelnd, da am Tisch mit Prominenten zu sitzen.
Ja, das ist
ich
ja,
weiß nicht, da schäme ich mich.
Was hast du denn mit Prominenten? Was hast du denn gegen Prominente jetzt auf einmal?
Ja, was ist das für eine neue Art?
Nichts gegen Prominente, aber die bleiben unter sich und Jakob, wir sind doch.
Also, ob es jetzt so Prominente sind oder andere Oktoberfeste, so ist ja wurscht.
Sind ja auch nicht immer nur Prominente. H.P. Baxter geht da auch hin.
Ja, aber ich kenne das immer auch so Auswanderer, wenn die in Monte Carlo die Auswanderer zeigen. Ja. Da wird da immer die Nase gerümpft, wenn die Neureichen da kommen. Und ich glaube, so ging es uns auch auf dem Oktoberfest. Also dann sitzt da irgendeiner, keine Ahnung, Shayham und sagt so, wer sind die denn? Und das würde ich mir die ganze Zeit denken, während ich da sitze, dass ich hier irgendwie nicht hingehöre. Und da hätte ich keinen Spaß.
Deswegen gibt's ja ganz viel Bier, Schmitty. Also du denkst dann so 10 Minuten, ich gehöre nicht hin und wie soll es werden? Und dann bist du schon auf dem Tisch und dann, hey, der Anton aus Tirol. Und dann ist das erste Bier schon in dir drin und dann stellst du dir die ganzen Fragen nicht mehr.
Ja?
Also ich würde da jetzt wirklich diese Gelegenheit beim Schopf verpacken, dass Klaas uns da absetzt, dass er uns in so einem SUV vorfährt, uns noch so einmal über den Kopf streichelt und uns da reinlässt.
So, ihr Landratten, dann wollen wir das Ruder nochmal rumreißen, euch zeigen, wie sich Windstärke 12 fühlt.
So, ihr macht einfach weiter. Es ist einfach.
Nee, also wie gesagt, ich möchte es jetzt einfach nur festhalten, dass du das angeboten hast. Und Gott sei Dank wird dieser Podcast ja archiviert. Und da will ich drauf zurückkommen nächstes Jahr.
So, macht mal alle schön den Mund weit auf, dann kriegen wir ordentlich Beifang ins Netz. Fliegen, fischen, fischen.
Du kannst ja die ganze Zeit da Riesenrad fahren. Schmidt und ich trinken Bier.
Ja, ja. Können wir machen.
Ja.
Bin ich dafür. Ja, also ich bringe euch gerne dahin. Sag mal, gibt's denn irgendwie, gibt's denn grundsätzlich eigentlich mal so Leute, die du, wo du sagen würdest, das wäre schön, wenn du auch in diesem Kreis von Menschen wärst? Also, weil guck mal, du bist jetzt ja auf dem besten Weg Richtung Top-A-Promi, ne? Thomas Schmidt. Jetzt lass mich doch mal das mal sagen. Ist auch nur eine Gedankenreise jetzt. Ja. Du musst auch Ziele haben im Leben. Es muss nur irgendwo hin, dass du nicht immer nur bis zur nächsten Quote denkst und dann da hört dein Horizont auf.
Eine gute Matz, das reicht mir.
Ja, du bist ja ein richtig alter Handwerker, eine gute Matz, da ist er zufrieden, aber nun erlaub dir mal zu träumen.
Okay.
Wenn du jetzt also irgendwann dann mal so ein richtig Prominenter bist, ne?
Ja.
In welchem Freundeskreis möchtest du dann sein? Wo siehst du dich? Genremäßig, also welches prominenten Genre sollte das sein, dem du dann zugehörig bist, auch in der Wahrnehmung der Leute?
Naja, ich denke mir immer, das Geilste ist ja, du bist stinkereich. So, also holst dir halt irgendwie, hast eine Yacht da und da stehen und dies und das, aber kein Mensch kennt dich. Das ist doch eigentlich das Beste. Ich finde, es wird ja immer dann blöd, wenn du irgendwie, wenn du im, keine Ahnung, du läufst durchs Möbelhaus und kannst dir da die teuersten Sachen und die besten Sachen raussuchen, aber jeder beobachtet dich dabei. Da könnte ich nicht mit klarkommen. Irgendwie so unbekannt prominent.
In deiner Vorstellung
bist du... Nee, unbekannt prominent macht keinen Sinn.
Nee, aber in deiner Vorstellung bist du so eine Art Multimillionär und läufst durch einen Möbelroller. Also irgendwie passiert, also das passt doch eigentlich zusammen. Wirklich, ja. Man merkt so richtig, dass du kommst nicht aus deinem alten Ding.
Aber wie machen das denn die Promis? Lass die kaufen?
Naja, also ich weiß jetzt nicht, ja, da gibt's dann wahrscheinlich Leute, dann holst du dir irgendwie so einen, der kommt dann und der richtet dir die Bude ein und wenn da wirklich alles fertig ist, dann kommst du das erste Mal dahin.
Hm.
Oh. Ja. Für die eine Woche, die man dann mal in Marbella ist. Und man sagt, ach, schön hier, toll. Und dann hast du wieder den Autoschlüssel vom Ferrari in Monte Carlo liegen, bist aber selber gerade in Nizza. Tja.
Also ich wäre weniger mittlerweile weniger so Prinz Markus und mehr so einsame Insel gegönnt.
Ja. Also Richard Branson-mäßig.
Ja, irgendwie, na, der ist auch noch zu viel Aufsehen.
Also willst du so ein heimlicher, so
Inkognito-Promi.
So wie Dieter Schwarz von der Schwarzgruppe, der diese ganze
Aber ich meine, was man ja dir attestieren kann, Schmitty, ist, dass deine Prominenz von Folge zu Folge wächst.
Ach.
Und anders ist mir auch dein neues Jobangebot nicht erklärlich.
Brrr, Pferdchen, stopp, na, das war ein Ritt, oder?
Jetzt müssen wir kurz, weil ich möchte einmal die Aufmerksamkeit jetzt drauf haben.
Ja.
Schmidt hat ein Jobangebot bekommen, über das ich mich schon sehr gefreut habe. Und ich möchte, dass du, wenn du unser Freund bist und uns liebst, dann wäre das mal eine gute Gelegenheit zu beweisen, dass diese Liebe echt ist und das zu machen, einfach für uns.
Ja.
Weil das das Witzigste wäre, was ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe.
So.
Bevor ich das beantworte, ja, also eine Bedingung, ich lese euch jetzt das Jobangebot vor und dafür darf ich nochmal über Sommerhaus reden am Ende der Sendung. Da müssen wir nämlich auch drüber reden, was hier für ein Klima der Angst geschaffen wird, dass ich hier meine zwei Zeilen über Sommerhaus loswerden kann. Darf ich über Sommerhaus reden, wenn ich euch die Jobanzeige...
Aber redest du dann über die Folge von, die erst heute im Fernsehen kommt, Mittwoch am Aufzeichnungstag, die
hast du schon gesehen? Ist ein Spoiler, aber selbst dran schuld.
Oh nee, ach scheiße, na gut.
Ja, ist in Ordnung. Lies jetzt.
Das hat nämlich auch was mit, dem Sommerhaus zu tun. Weil wir rümpfen da die Nase. Und vor allem in Klaas Häufer-Umlauf rümpft die Nase, weil er solchen Asozialen nicht zuguckt, die da Leute mobben, die irgendwie Leuten irgendwas reinreden, was sie nicht sind. Und ich habe diese Tendenzen auch hier festgestellt, schon wochenlang, und mich hört keiner.
Jetzt hast du ein Jobangebot und jetzt bist du immer noch nicht zufrieden.
Ja,
aber was willst du denn eigentlich? Jetzt kriegen sie hier jede Woche, schicken dir einen anderen Gin, jetzt kriegst du da deine mobile Toilette bald im Garten aufgestellt, jetzt kriegst du Jobangebote, du kriegst den Hals auch nicht voll.
Ja.
Wirklich, was soll man mit dem Jungen noch machen? Ja. Dein Problem liegt offenbar woanders. Du probierst das mit Konsum, das Loch zu stopfen, was emotional gar nicht auffüllbar ist. Den Eindruck habe ich mittlerweile.
Unser Schmidti muss mal.
Eine reine Ersatzbefriedigung, dass wir in deinen gierigen Schlund hier alles reinwerfen, Möglichkeiten, Chancen und auch Produkte. Und am Ende steht immer wieder er da, im übertragenen Sinne hält die Hand auf und sagt, mehr.
Es steht Viertel vor Kloster, Schmidti. Wenn du dich nicht bald fängst, dann bleibt Klasse mir nichts anderes übrig, als Kabel 1 anzurufen, und da musst du mal in so ein Kloster in der Ukraine. Und da gibt's Wasser mit Erbsen, und da wirst du einmal richtig durch die Mangel gedreht. Da wird nämlich schon ab 3 Uhr morgens gebetet. Und da ist hier mal Schluss mit den ganzen fiesen Matenten.
Ja, ja.
Jetzt überleg dir gut, ob du den Job jetzt mal annimmst.
Ja.
Also da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt, nicht, dass ihr mir noch anfangt zu bellen.
Ich sag mal so, wir wollten einen Testimonial-Job in Dubai in einem 5-Sterne-Hotel.
Das haben wir hier mal angewiesen.
Das haben wir hier mal, das fänden wir gut, damit könnten wir leben.
Ja.
Gekriegt habe ich Folgendes. Ein Brian irgendwie schreibt, also ich lasse die Begrüßung jetzt mal weg, aber hier steht, die ältere Generation, du verstehst, die große Reptilienmesse steht an und es sind große Verluste zu erwarten, denn auch Corona macht auch vor der Reptilienmesse nicht halt. Wir wollten fragen, ob man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man Interesse an deiner Person hätte als Testimonial für beispielsweise eine große Messe, wie es die Ziva Exotica in Prag wäre. Ich könnte mir gut vorstellen.
International,
ja.
Ich könnte mir gut vorstellen, wie du mit Hut und einem Bindenwaran für ein Plakat posierst und die Zuschauer begeistert.
Hut ist wichtig, ne?
Wahlweise hätten wir noch einen Kragenechse oder ein paar handzahme echte Leguane oder ein paar Dutzend männliche Jemen-Chamäleons. Die färben sich auch schön.
Das weißt du ja.
Ja. Das ist das Jobangebot, das ich gekriegt habe.
Ja.
Ja. Und?
Ja, und was gibt's dafür? Futter für deine Echsen oder für wie ist das?
Nö, Kontakte.
Ja, Kontakte.
In
ne?
die Szene rein.
Ja, kann man mal tauschen. Und tauscht man Echsen auch?
Ja, die klar, man muss alles mögliche.
Weil einer Glitzi hat, dass nein, man den dann tauscht wie Corki-Echse.
Nein, man muss ja ein bisschen, Thomas hat ja vor kurzem jetzt auch deswegen, weil man sich mal fragt, warum hat er noch so viele leere Terrarien da stehen? Das ist ja eigentlich wie im Zoo, dass man vor so einem Terrarium steht und sagt, irgendwo muss es sitzen.
Ja.
Und dann dauert es ewig, bis man merkt, ach, da hinten auf dem Stock sitzt das Viech. Ne? So, und dann ist aber bei Thomas sind relativ viele leere Terrarien und habe ich ihn dann immer gefragt, was er damit will. Er züchtet jetzt auch.
Ah.
Und da muss natürlich vorbereitet sein. In dem Moment, wo die dann da 500 Eier schmeißen oder wie das heißt, dann müssen die rübergesetzt werden. Und dann braucht er die nicht und kann die dann tauschen mit Leuten. Und wenn du internationale Kontakte hast, ist
super.
In Corona-Zeiten schwierig überhaupt zu kriegen. Und du bist dann wirklich so eine Art Koryphäe auch für die Szene.
Wann ist denn das Shooting? Und ist das in Prag? Oder kannst du das hier in Berlin machen?
Ich habe dir jetzt noch nicht zurückgeschrieben, ehrlich
warum
gesagt.
Sollst du einen Hut tragen? Frag erstmal, warum soll ich einen Hut tragen?
Okay.
Sag, du findest alles super, du fühlst dich nur mit dem Hut nicht wohl. Die 6 Viecher können so ruhig auf die ableichen da, aber.
Aber nur mal so, um festzustellen, ihr denkt jetzt wirklich, ihr habt eine Chance, mich da hinzuquatschen, dass ich da auf so einem Plakat posiere mit Hut und so einem.
Weißt du, woran mich das erinnert? Hm? An diese Testimonial-Anfrage, dass du für, es ist ja auch schon mal eine witzige Vorstellung, dass du dann in Prag das Testimonial bist.
Ja.
Also man hat mit viel mit viel Glück hätte man bei einer Audioaufnahme, die von dem Plakat abgespielt wird, hätte man die Chance zu erkennen, dass du das bist. Ja? Jetzt ein Foto ist den meisten Zuhörern, die jetzt nicht googeln, wie du aussiehst, nochmal eine extra Leistung, die man auch als jemand, der die Werbung empfangen soll, nochmal selber mitmachen muss, um dann zu sagen, oh, wenn der da ist, dann gehe ich da auch hin. Das ist ja die Testimonial-Idee. So.
Und ich frage mich auch, wer hört denn in Prag, wer hört denn in Tschechien Baywatch Berlin?
Das
also was
ja
hat das für einen Sinn, selbst dann? Also
es ist doch jetzt, also man muss ja nicht immer alles hinterfragen, ja. Da komme ich jetzt
vor allem alles so mies machen direkt.
Nee, das und, ist es, aber ja. Es ist ein bisschen so, kennt ihr hier diese Plakate, die hängen in Berlin, ich weiß nicht, ob die in ganz Deutschland hängen, aber in Berlin hängen sie auf jeden Fall. Einmal im Jahr ist immer jemand anders das Testimonial für die Venus.
Mhm. Ja.
Das sind dann meist das Michaela Schäfer. Ja. Das
ist immer Menschen von großer Klasse und Esprit.
So.
Ja.
Und die werden dann gefragt. Und es ist mittlerweile auch, kriegt man so in der Regenbogenpresse mit, auch ein richtiger Run darum, ja. Wer es dieses Jahr wird. Und irgendeine haben sie ja nicht genommen, weil irgendeiner hat gesagt, die ist nicht gut und hat die sich darüber aufgeregt und so. Und so ähnlich kommt mir das auch davor, weißt du, dass man dann so eine, das wären wahrscheinlich so ähnliche Plakate, nur halt natürlich nicht nackt, sondern mit Hut.
Und
mit so einem Chamäleon, diese überhaupt diese Reptilienplakate, die immer so in der Stadt hängen, ne? Wo man immer so eine Schlange, so ein großes Auge hat, wo man so drauf guckt. Die sehen auch immer ganz gut aus, ne? Pixelig ein bisschen, aber gut.
Aber ich finde schon, die Frage stellt sich gar nicht, sollte, dass man, das ist im Grunde wie eine Art Pflicht auch. Also du, das ist jetzt gar nicht eine große Entscheidung. Du bist der Mann, der es machen muss. Es gibt da gar keinen anderen. Du bist so eine Art Jesus der Exenszene und du musst da jetzt ran.
Ich möchte einfach nur ganz lieb fragen, ohne zynisch zu sein. Ich will dich nicht in irgendeine Ecke drängen oder sonst was. Ich würde einfach nur sagen, kannst du das einfach bitte machen, als Freund, dass du mir die Lebensfreude gönnst, dass es das gibt.
Bitte.
Ich will einfach irgendwo mit dem Auto langfahren und dann will ich sehen, Echsenkönig Thomas Schmidt hängt da mit dem Leguan auf dem Kopf.
Klar, ist jetzt mal ernsthaft, ne? Also bitte. Ich bin dein Geschäftspartner auch, ne?
Ja,
komm. Wir sitzen auch irgendwann mal wieder bei einem Sender, bei einem Streamingdienst, sitzen wir zusammen.
Ja, dann sagen die, oho, das ist ja wohl ein facettenreicher Typ.
Ja, genau.
Ja.
Ja, was hat der denn anzubieten, der Typ mit dem Bindenwaran auf dem Kopf?
Ja, da sagen die, alle Achtung.
Ja, vielleicht kann ich da bei der Gelegenheit auch noch ein Foto für den Krimme-Preis schießen. Dann lässt sich alles verbinden.
Ich halte das
Du denkst nicht von jetzt auf Mittag, weil du einfach denkst, so, das ist super witzig, aber was das für Auswirkungen hat, auch innerhalb der Firma, wie ich meinen Mitarbeitern begegne. Wenn ich hier am Kaffee stehe, die sehen jedes Mal den Binnenwaran auf der Birne.
Ja.
So, und das kannst du nicht ernsthaft gutheißen. Das ist einfach super dumm.
Doch, man muss da dann durch. Wir lösen die Probleme, wie sie kommen. Und wenn es dann Probleme gibt mit deiner Autorität, dann müssen wir uns halt eben überlegen.
Guck mal,
überlegen,
du wehrst dich seit Jahren dagegen, dass du so typische Perücken aufkriegst und allzu oft verkleidet wirst und so.
Das, ja, das hat ist ja auch nicht geklappt. Ne?
Da willst du auch nicht, weil du weißt, das bleibt. In 5 Jahren sieht man dich immer noch als Thomas Gottschalk verkleidet.
Ja, habe ich ja schon x-mal gemacht. Weiß. Trotz dessen ich dagegen bin. Und das erwarte ich von diese, sagen wir mal,
Hingabe, ja.
Ja, na, diese auch Flexibilität mit der eigenen Konsequenz.
Ja, aber ich
möchte es mal nennen.
Ja.
Ich habe ja Glück, ich habe noch einen richtigen Job. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich das Feuer am Lodern halte.
Finde ich jetzt sehr verletzend. Allen Menschen gegenüber, die diesen Podcast gerne hören, Schmitti, dass die jetzt hier downgraded werden, das ist hier nur so ein bisschen so hingekackt und hingeschissen, weil du hast ja noch einen feinen, richtigen Job.
Ja.
Das ist hier ein ganz wichtiger Job, dass wir diese Leute jede verdammte Woche aufs Neue wunderbar unterhalten.
Was habe ich? Habe ich keinen richtigen Job?
Hat Klaas keinen richtigen Job? Ist er ein Arschloch für dich oder was, Schmitti?
Nur weil ich jetzt irgendwie
nur weil er hier wie so ein Arschloch sitzt?
Nur weil ich nicht Steuerfahrangestellter bin oder Raketenarzt, bin ich für dich jetzt, habe ich keinen richtigen Job oder was?
Ja. Hier eher. Klaas.
Ich bin so eklig, du sitzt da wie Winston Churchill und machst da und wirfst da die Giftpfeile da rein, so präsig sitzt du da und erfreust dich daran, mich wieder in eine Ecke zu drängen, die nie existiert hat. Also lieber einen Bindenwaran auf dem Kopf haben, als mit dir noch länger in dem Raum sitzen.
Das hat wirklich auch eine neue Qualität. Leute, das ist ein Win-Win.
Ja.
Aber das ist ja wirklich eine neue Qualität, Leute, als Winston Churchill zu sagen. Finde ich sehr gut.
Ist gut und schlecht.
Ja.
Ganz kurz, ich habe ein kurzes Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Es ist ja so, am 2. Oktober ist der Deutsche Comedy-Preis. Und wir sind ja da mit Baywatch Berlin nominiert. So, jetzt ist es so, das ist ein Zuschauer Innenpreis. Also die Zuschauer müssen oder die Fans, die müssen dafür voten.
Alles ist relativ und unser Fahrgeschäft ist relativ schnell.
So. Die Leute müssen dafür voten, damit wir überhaupt in die Nähe eines Preises kommen. Jetzt geht es ja, ist es ja eh so, wir fahren da hin, wir freuen uns da drauf, wir werden da einen schönen Abend mit der Branche verbringen, aber wir, uns ist völlig klar, wir werden da den Preis mit den anderen großartigen Mitnominierten nicht bekommen, also davon ist nicht auszugehen. Das habe ich praktisch schon komplett abgehakt, ist mir aber heute Nacht ein Gedanke gekommen und da konnte ich nicht schlafen. Es ist ja so, es gibt eine Internetseite, comedypreis.de, auf dieser Seite kann man Baywatch Berlin anklicken und voten für uns, ja, und diese Seite hat so ein IT-Typ oder ein IT-Typ, der hat das entwickelt. Der hat das so eingestellt mit Einsen und Nullen, dass man da voten kann, dass man da klicken kann. Und der Typ oder die Typin, der kriegt dann auch die Ergebnisse. Der sieht genau auf die Zahl, wer da abgestimmt hat für welchen Podcast. Mhm. Und jetzt stellt euch bitte vor, wie peinlich das ist, wenn der dann so die Auswertung macht. Und der ist dann bestimmt als Dank dafür, dass er die Seite gemacht hat, kriegt der nicht nur Geld, sondern der darf dann auch zum Comedy-Preis dahin. Der sieht uns persönlich. Wir wissen aber nicht, wie der oder die aussehen, die das gemacht haben. Dann sieht der so, 6 Leute haben für uns abgestimmt. Ja, okay. Ne? Die Hackis, jede Folge sagen, die stimmen für uns ab. Da haben die schon Millionen, haben die da abgestimmt. Ne? Bei uns so eine 6 zum Beispiel. Ne? 6 Leute, so, die aus Versehen sich verklickt haben, wollten auch für Fest und Flauschig, haben sich verklickt. Haben für uns. Und der weiß das als einziger. Und der sitzt da und der guckt uns mitleidig an. Und der guckt ganz, ganz traurig. Und das ist mir ultra peinlich. Vor diesem Typ oder dieser Typ in diesem IT-Menschen ist es mir unendlich peinlich. Ja.
Ich habe ein Angebot. Ich werde Exen-Testimonial, wenn wir den Comedy-Preis gewinnen.
Hä? Das ist ein ganz schlechter Deal.
Nee, das ist ein ganz vernünftiger Deal. Wenn wir das Ding gewinnen und es wird
nicht. Jetzt sollen die Leute praktisch.
Ja, dann setze ich mir so ein Leguan auf den Kopf oder einen Hut,
ja.
Und mach ein Plakat.
Das heißt, die Leute sollen jetzt da abstimmen, im Grunde eigentlich, dass du dir so eine Echse auf den Kopf setzt. Weil das ist ja im Grunde die Idee. Die sollen jetzt, die können jetzt praktisch, wenn sie dich zwingen wollen, mit vielen, vielen Echsen ein Foto zu machen, müssen sie eigentlich jetzt da abstimmen.
Ja. So kann man das lesen, aber ich möchte die gar nicht dazu anhalten, das zu machen. Habt ihr eigentlich schon so ein Gesicht, übt ihr das, wenn dann Gemischtes Hack den Preis kriegt? Also wie man dann, man muss ja, selbst wenn man es wirklich, und das meine ich ganz im Ernst, ich habe überhaupt kein Problem, ich habe mich damit, ich weiß, dass das passieren wird.
So.
Und ich gönne es den Kollegen, sie haben das absolut 100% verdient. Trotzdem wird es so sein, dass dann eine Kamera auf einen gerichtet wird. Ich rede jetzt eher von Klaas. Auf dich wird eine Kamera gerichtet sein, weil du dann der Depp bist, der es nicht gekriegt hat.
Ich bin mittlerweile in
einer anderen. Das hast du auch schon oft erlebt.
Übrigens, ja. Ich bin ja klar und ich bin vor allem mittlerweile in einer anderen Sphäre. Comedy-Preise, die verteile ich gerne an die Kollegen mit der Gießkanne, wie man so schön sagt.
Ja.
Sollen die gerne alles haben? Ich habe richtig doof geguckt, als Christian Drosten klar war, ein Bundesverdienstkreuz gekriegt habe und nicht ich. Da saß ich zu Hause und habe mein die anderen kriegen Comedy-Preis-Gesicht gemacht. Da saß ich zu Hause ganz alleine, keiner hat's gefilmt, keiner hat geguckt. Ich dachte, warum kriegt Igor Levit für seinen Klaviergeklimper? Warum kriegt der ein Bundesverdienstkreuz? Und ich für meine flotten Sprüche, die ich hier jede Woche Montag abliefere, immer noch nicht. Ich bin mittlerweile jetzt, ich hatte ja Geburtstag, 37 bin ich. Und ich habe immer noch kein Bundesverdienstkreuz. Ich bin schwer beleidigt. Ich überlege auch auszuwandern.
Können wir dich da nominieren?
Weiß ich nicht,
wie läuft das geht. Das?
Ja, ich glaube, das kriegt man dann einfach irgendwann, wenn man Glück hat. Und Kollege Zufall, bestimmt ja, also anders kann man das ja nicht lesen. Christian Drosten, was hat der uns denn im letzten halben Jahr gebracht? hat er irgendwas hier in Deutschland besprochen, was wo wichtig wäre?
Ich würde sogar sagen, dem sein Podcast ist nicht so witzig wie unserer.
Das stimmt, ja.
Und trotzdem ganz
schlechte Pointen.
Ja.
Wenn man den Podcast ist, man auch mal ganz schlecht drauf.
Ja.
Und das Problem ist auch, das kann ich ja mal so als Podcast-Kollege, so als konstruktive Kritik, ne? Wenn ich da dieses Coronavirus-Update von Christian Drosten höre und dann werde ich eine Minute später gefragt, worum es da ging, weiß ich das schon nicht mehr. Ich habe das genauso lange verstanden, wie ich das höre. Ja. Und eine Minute danach, und dann sagt jemand, ja, und was war die Folge jetzt, worum ging es drum? Dann stelle ich immer wieder fest, dass ich dann sage, also es war eigentlich, es ging darum, dass er ganz klar nochmal gesagt hat, ja, das kann man jetzt ganz schwierig, der musste selber, es ist glaube ich auch gut, wenn du das selber mit eigenen Ohren hörst jetzt, wie das war genau mit dem. Also das, hör dir das mal an. Das war eine sehr gute Folge.
So Kirmessprüche fehlen dem
ab und zu. Meinst du? Zwischen Corona. Wenn er zwischendurch einfach mal gesagt hätte,
Wir starten mal mit der Vorwäsche für die Pflegeleichen hinter euch.
Ja, siehst du.
Ja, das ist es.
Das wäre also, gut, ne?
Wir fahren dann werfen also, wir die Asphaltfräse mal an.
Wir fahren also zum Comedy-Preis am 2. Oktober. Ich freue mich einfach vor allen Dingen deswegen, dass wir zu dritt da mal abends Zeit verbringen, weil das so selten ist. Und wir trinken dann lecker Pilzchen. Und wusstet ihr, dass unser Regisseur von Late Night Berlin, Johannes, der ist da auch Regisseur. Das heißt also, und das ist ja live, ne? Das heißt also, wenn wir aus Versehen zu viel Bier trinken, dann können wir dem eine SMS schreiben, dass er uns nicht schneiden soll. Das heißt, wenn wir ganz wenig ins Bild geschnitten werden, dann ist das, weil wir sehr betrunken sind. Und dann habe ich auch schon mit dem ausgemacht, dass wenn wir sehr betrunken sein sollten, ja, dass er uns vorher eine SMS schickt, wenn er uns in einer Minute schneidet, sodass wir uns dann kurz konzentrieren können für den Schnitt und dann wieder praktisch in unsere natürliche Verfassung gehen. Also wir können wirklich einen richtig guten Abend haben.
Wir werden dir keine Schande machen, Klaas.
Wir werden einen richtig guten Abend haben und da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich
im Kreise unserer Lieben.
Ja.
Genau, wir werden euch, liebe ZuhörerInnen, ihr sollt da nicht vor den Türen bleiben. Es ist zwar exklusiv, aber was sind wir ohne euch? Wir nehmen euch mit dem Mikrofon. Wir werden alles begleiten. Also wir werden praktisch ab dem Moment, wo wir im Hotel eintreffen werden, ne, das ist auch immer dasselbe Hotel, da werden wir euch mitnehmen, da knipsen wir unsere Mikros an, weil wir können uns gar nicht vorstellen, einen Abend ohne euch zu verbringen. Euch haben wir dazu verdanken, ihr müsst dabei sein. Wir sind im Hotel, da machen wir das Mikrofon an und da machen wir das Mikrofon nicht wieder aus, bis wir an unserem Platz sitzen. Da machen wir noch heimlich weiter, bis wir ermahnt werden im Saal. Mhm. Und dann machen wir es danach wieder an das Mikrofon, wenn wir wahrscheinlich leicht schon angetrunken sind und werden dann nochmal ein Fazit machen. Und das ist unser Plan. Also wir machen eine Podcast-Folge vom Comedy-Preis. Ist das was?
Ja, das ist toll.
Und ich werde unbedingt für unsere liebe Kollegin Katha, ne, da werde ich noch so ein paar, die hat ja einen Hund, der heißt Rudi, ne? Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich noch ein paar Tipps von Martin Rütter für sie hole. Weil das ist die einzige Möglichkeit im Jahr, wo ich mal Martin Rütter den Hundeprofi sehe.
Warum ist der denn da? Das ist ein Comedy-Preis.
So. Ja, aber der ist ja auch irgendwie immer da.
Wie?
Der ist doch da immer.
Was hat er jetzt ernsthaft mal? Der ist doch jetzt kein Comedian, der macht doch irgendwie so, zieht er nicht Hunde?
Ja, aber da macht so Hunde-Gags.
Ach, das ist doch Quatsch.
Und ich will einmal von ihm ein paar frische Hunde-Gags um Katharina.
Aber es kommt doch auch nicht Katharina Saalfrank, weil sie so Kinder-Gags macht.
Aber der Rütter macht das so pfiffig.
Ja, also pfiffig.
Das ist dann schon auch Comedy.
Moment, jetzt
mal
jetzt ernsthaft mal.
Cesar Millan gekreuzt mit Mario Barth.
Erklärt mir doch mal. Es geht doch darum, dass Martin Rütter als so Hundeflüsterer so verrückte Tölen wieder normal kriegt.
Ja.
Das ist doch das, was der kann, oder?
Ja.
Ja.
Ja, und was hat das jetzt mit Comedy?
Ich habe jetzt schon, Schmidti, ich muss es adressieren, ich habe jetzt schon Herzrasen, weil wir uns hier so ganz auf dünnem Eis bewegen. Ich will von dem Martin Rütter noch Tipps und ich möchte jetzt nicht schon die gesamte Comedy-Branche sauer machen, bevor wir da dann im Foyer stehen.
Ich habe doch nur gefragt.
Dann hassen die uns schon alle, wenn wir da sind, weil wir was gesagt haben mit spitzer Zunge. Und das möchte ich jetzt auch, dass du das lässt, weil ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und dann will ich den Leuten nett hallo, sage ich hallo Herr Hohecker, hallo Herr Rütter und dann sollen die mich nicht schon hassen.
Hohecker?
Das wäre mir immer wichtig.
Was willst du mit Hohecker?
Das sage ich, Mensch,
willst Hohecker. Willst du den das jetzt auch noch abstreitig machen, dass er da rumläuft?
Nö, warum?
Der ist Quiz-Onkel und...
Ja,
und
das ist aber Schmidt, das ist mir zu despektierlich.
Ja, Entschuldigung.
Das ist ein belesener Mann.
Ja.
Der macht gern Quiz, das findet er super. Da sag ich, Mensch, hallo Elton hier, hallo. Ich will alle Ingolf, weil die habe ich ja vor 3 Wochen beleidigt. Das muss alles versuchen, wieder gut zu machen.
Caveman.
Ja.
Ingolf Lück.
Deswegen, ich möchte jetzt diese ganzen Spitzen immer gegen die Branche. Auch Mario Barth würde mich freuen, wenn wir da einfach dann mal zusammen dann ein Bier trinken und einfach nochmal so also Revue passieren lassen.
Eine Runde Lamborghini fahren vom Haus. Ein paar Donuts drehen mit dem Ferrari. Mit einem von den Ferraris.
Vielleicht hat er auch einen Mont Blanc-Filler dabei oder so.
Das ich kriege gerade so einen Schweißausbruch. Ich will euch jetzt nur schon darauf vorbereiten, dass ihr mich nicht auf den roten Teppich kriegen werdet. Ich werde wie all die Jahre durch den Postboteneingang so irgendwie durchgehen.
Als Paket verkleiden.
Durch den Briefkasten. Über den roten Teppich.
Mit Annette Frier zusammen. Schmidti, das Paket.
Bitte sagt mir, dass wir das nicht machen, sonst.
Ja, das müssen wir, also Schmidti, wir werden es wahrscheinlich müssen.
Nee. Nee, ich weiß ich ja, dass man vorbeigehen kann. Das haben wir ja erprobt.
Von mir aus.
Aber ich will ja, dass wir die Fotos auch machen mit Klaas.
Nein, von mir ist es in Ordnung.
Klaas,
ich bin bei Thomas.
Wir sind für Klaas wie in den 80er Jahren Ostverwandtschaft. Die, weißt du, wo du so richtig dich so ein bisschen schämst, dass die nur auch da sind, so mit den Plastik-T-Shirts und so. Und das sind wir beide, Schmidt. Und wir stehen da natürlich und wir wollen schöne Fotos haben von den Fotografen. Wir wollen das auch mal erleben. Das ist unsere einzige Chance im Leben, sowas mal zu erleben. Und wir, das würden andere bei Jochen Schweizer, würden die 1000 Mark für bezahlen. Und wir stellen uns da schön mit Klasse und beschämen ihn mit unserem Antlitz. Wir müssen nicht mehr was tun. Wir ziehen uns an, wie immer ist er schon beschämt. Und wir stehen da mit ihm und wir machen die Fotos. Da bestehe ich drauf. Ich möchte eine gute Experience, deswegen auch diese ganze Branche, wir finden euch alle super und klasse, diese ganzen Spitzzüngigkeiten, das war einfach nur in der Rolle, haben wir das hier gemacht. Es war in einer Rolle, die da mal was Spitzzüngiges sagen wollte, finden jeden Comedian in Köln super klasse und wir freuen uns, mit euch mal lecker Kölsch zu trinken. Ne? Das ist eine gute Stimmung. Ist schon da muss gute Stimmung sein. Ich möchte nicht, dass sie uns schon hassen, wenn wir kommen.
Die hassen uns auch so, wenn wir kommen.
Na, wie ist das, Klaas? Noch eine Frage an den Prominenten. Mhm.
Fragen an den Prominenten.
Wenn Prominente übereinander, das passiert ja in so einer Humorbranche, schon Gags gemacht haben und dann treffen die sich, wird dann sowas beleidigt angesprochen oder wird darüber hinweggelacht?
Kommt drauf an, kommt sehr aufs Temperament an. Manchmal wird es besprochen, manchmal.
Wurdest du schon mal von jemandem angesprochen, der gesagt hat, du hast diesen einen Gag gemacht und das war, ja?
Ja.
Wie ist das abgelaufen?
Wer war das?
Sage ich nicht.
Das hätte ich nicht mal getraut zu fragen.
Schon mal raus.
Also war praktisch noch die Warnung davor. Ich habe eine Kiste Wein bekommen erstmal.
Einfach so?
Ja, und damit ich das Maul halte.
Das war Joko.
Wie, aber du musst ja mehr erklären. Jetzt hast du dich da selber reinmanövriert, nämlich.
Nö, gar nicht. Du hast mich gefragt, ich will nicht antworten.
Aber Sekunde, dir hat jemand Wein geschickt, damit du das Maul hältst, damit du den Gag nicht nochmal machst.
Naja, man kann ja sagen, man kann ja total hart ausrasten oder man ist ein schlauer Manager und sagt, ist jetzt mal unser Angebot, unser letztes Angebot vom Ausrasten, ist jetzt hier mal eine Kiste Wein. Und dann habe ich die Kiste Wein ausgetrunken, habe ich so halbes Jahr gewartet. Und da habe ich gedacht, mal gucken, was beim nächsten Mal kommt.
Und was kam beim nächsten Mal?
Ärger. So, naja, aber das, ich glaube, und das meine ich jetzt ganz ernst, weil davon sind wir ja auch nicht verschont und so. Also es kommt ja ihr jetzt vielleicht nicht, weil das ist neu ist oder so. Naja, aber also einfach noch nicht so lange in dieser Rolle dabei, aber ich krieg's ja genauso ab. Also ich finde, bis zu einem gewissen Grad soll man sich da auch nicht so anstellen, weil man meint es ja tatsächlich nicht böse. Und ich finde, wenn man in diesem ganzen prominenten Dingsbums da Comedy, gerade wenn man sich da so oben groß lustig draufschreibt, dann muss halt auch so ein bisschen lustig drin sein. Und ich finde, so eine gewisse Selbstironie, die habe ich selber, glaube ich, und kann damit umgehen und die setze ich auch voraus bei allen anderen. Und dann ist das eben so. Also ich finde, da soll man sich jetzt nicht so aufregen. Und wenn sich dann da einer aufregt, ja gut, dann tja, kann ich dem dann auch nicht helfen.
Gut.
Ne?
Wie ist denn dein Umzug, Jakob? Wie läuft das?
Also ich war selten im Leben so überfordert von den Umständen. Es ist wirklich so, ich habe da Tag und Nacht geschuftet. Ich will jetzt auch nicht lange ausbreiten, aber ich habe Tag und Nacht da geschuftet bis zu dem Punkt, wo klar war, die Brücke stürzt jetzt ein, da kannst du nichts mehr machen. Und ab diesem Punkt habe ich die Rolle mit den großen blauen Müllsäcken genommen und einfach alles, was in der Wohnung lag, da reingedrückt, damit das mitkommt. Und das war in dem Moment eine sehr gute Idee, weil es auf einmal doppelt so schnell ging zu packen.
Ja, klar.
Und jetzt in der neuen Wohnung ist es ein sehr, sehr großes Problem. Ich muss aktuell jeden Morgen, deswegen kam ich ja auch schon so gestresst, um 6 Uhr aufstehen, weil ich etwa 1,5 Stunden dafür einplanen muss, mich anzuziehen, weil das liegt daran, die Unterhosen sind in der einen Tüte, die Schuhe sind gar nicht da, Hosen sind nochmal woanders, Hemden sind in einem Koffer, ich muss durch die ganze Wohnung hühnern, um mir einzelne Klamottenteile zu suchen, da muss ich noch daran riechen, ob die auch frisch gewaschen
ob die ein bisschen angebrankot sind.
Ob die Branko sind oder frisch gewaschen, weil natürlich hat man auch die Sachen, die schon Branko waren, erstmal auch in eine Tüte gepackt und so dauert es wirklich über Stunden. Und gestern habe ich es vollbracht, weil ich wenigstens irgendwie die Küche freigeschaufelt habe, so dass man da laufen konnte, ohne sich am Schienbein zu stoßen an Kisten, dass ich zum ersten Mal Nudeln mit Pesto gekocht habe. Aber auch das hat ungefähr 2 Stunden gedauert, weil ich alles gesucht habe. Nudelsieb war woanders, dann war auf einmal waren noch Nudeln in der Kiste mit Socken drin. Es ist eine absolute Katastrophe. Und mir hat erst viel zu spät jemand einen genialen Trick verraten. Den gebe ich euch allen mit. Ihr nehmt, wenn ihr eine Kiste gepackt habt, einen sogenannten Stift. Und dann schreibt ihr da drauf. Und jetzt kommt, das überrascht viele. Musste ich auch googeln. Das ist ein Lifehack. Was da drin ist. Und dann gibt es auf guten Kisten noch so ein Ding, da kann man ankreuzen, in welches Zimmer das soll. Mhm. Weil auch hier hatte ich große Defizite. Dadurch, dass nicht draufstand, was auf den Kisten ist, kamen die netten Möbelpacker, haben gesagt, Chef, wohin damit? Die hatten dann so 3 Kisten übereinander in der Hand, denen lief der Schweiß runter. Dann musste ich sagen, das war wirklich auch so ultra peinlich, ich schäme mich, es zu erzählen, ich muss mal ganz kurz reingucken. Toaster, Unterhosen, CDs. Ja, ich denke mal Wohnzimmer. Und dann haben die das ins Wohnzimmer getragen. Und das ist natürlich alles völliges Chaos. Ich bin wirklich auf fertig mit den Nerven.
Also ich habe ja, Jakob, ich habe dich ja besucht am Sonntag.
Ja, hast du mich besucht.
Und also
war ganz schön. Auf einmal klingelt, da steht der Schmitti da mit Donuts in der Hand.
Ja, das
gut
kann ich
gelaunt.
Auch. So nämlich.
Antrittsbesuch.
Ja, ich kann ja auch mal, also nachdem er seine Odyssee da gestern fertig hat, saß er bei mir auf der Terrasse schön auf dem Sofa, habe ich ihm ein Bier gegeben.
Ja.
Bei mir zu Hause.
Ja, ich wurde verwöhnt.
Irgendwann machte
wir haben ja deinen Geburtstag noch
gefeiert. Ja, genau. Und irgendwann machte es Wumms und dann hieß es, Fati sitzt und dann blieb er dann auch
für 2,5 Stunden.
Ja, genau. Und dann habe ich immer nur nachgefüllt und ihm immer so das Leergut abgenommen. Und
ja, klasse, guter Gastgeber, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Bei dir ist Folgendes. Du hast ja hast du meine Umzugskartons übernommen.
Zum Teil, ja.
Und auf denen
das stand, war aber auch nicht gerade glücklich.
Da stand aber dann Küche. Und es stand die Artikel, die drin sind, mit einem Stift draufgeschrieben.
Ja.
Von daher hättest du da auch noch mal im letzten Moment noch mal merken können.
Ich hatte mir die Zeit weg. Weil das führt auch dazu, dass dann der Küchenkarton in der Küche steht. Da ist aber Bettwäsche drin. Weil ich Bettwäsche gepackt habe.
Als nächstes kommt, ich bin schuld. Ne?
Ja, du bist eigentlich schuld.
Auf jeden Fall, ich war bei Jakob. Ich muss wirklich sagen, du bist da komplett überfordert. Man kommt rein, es steht alles voller Kisten, ja wie du es selbst hast beschrieben.
Ist auch kein System
man kann sich
drin.
Nicht vorstellen. Das Einzige, was funktioniert, ist die Espressomaschine.
Das stimmt,
Und du hast, irgendwo steht noch so ein Hocker mit einer Vase drauf. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also im Zweifel stößt man die noch um beim Umräumen. Ja. So, das ist das Einzige, was du bisher aufgestellt hast. Und eigentlich läufst du nur von rechts nach links, von oben nach unten und sagst die ganze Zeit, wie schlimm das hier alles noch aussieht. Es hat kein System, du weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Und du machst halt wirklich nur die unnötigen Sachen als erstes.
Ja. Zum Beispiel habe ich als erstes dafür gesorgt, dass überall Internet ist. Dann habe ich als erstes einen Sendersuchlauf gemacht. Das waren die Sachen, die mir wichtig waren. Und dann habe ich mich erstmal erschöpft 2 Stunden ferngesehen.
Und auch das Prinzip, dass du Sachen wegwirfst in der alten Wohnung, da mal ausmistest, das habe ich nicht erkannt. Da waren so verschimmelte Blumentöpfe, die hast du aus der alten Wohnung, die kosten 3,50 € irgendwie im Baumarkt. Die hast du mitgeschleppt und da war noch Erde drin und noch die Reste von Pflanzen.
Ja.
So, und die immer noch mitgeschleppt.
Das sind alles Symbole meines gigantischen, unendlichen Versagens. Denn natürlich steht hinter diesen Blumenkisten mit den vertrockneten Blumen, stand folgende Idee. Die Kästen sind noch neu, die sind noch gut, die habe ich erst im Juli gekauft. Da sind alle Pflanzen vertrocknet. Die wollte ich noch in der alten Wohnung rasch runterbringen, in die Erde im Müll schütten und die dann frisch mitnehmen.
Ja.
Aber war hier gevatter Zeit, hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da haben nämlich die netten Herren schon geklingelt und gesagt, wo sollen wir jetzt anpacken? Da habe ich gesagt, ja gut, da müssen die jetzt so mit. Tja.
Wahnsinn.
Ist wirklich, also das Problem, um es noch zum Ende zu bringen. Man kann mit Geld versuchen, jedes Problem aus der Welt zu schaffen. Ja, aber man kann nicht mit Geld sich erkaufen, dass jemand für einen Umzug so macht, dass das am Ende einfach, dass sie alles genau perfekt einräumen und an den perfekten Ort ausräumen und dann kommt man erst rein. Das ist ja wirklich nicht möglich, weil du musst ja wissen, wo die Scheiße ist, und du musst auch wissen, wo die Scheiße hinkommt. Das hat mich zur Verzweiflung gebracht. Na, dass ich verstehe, dass ich nicht mal durch irgendwie angespartes Geld aus dieser Situation rauskomme. Gott hat mich in diese Situation gezwungen und ich hab versagt.
Du hättest aber Millionen bezahlt dafür, dass das jemand so macht,
ja,
wie du dir es vorstellst.
Ja. Aber man weiß eben nicht, also solange man irgendwie keinen Datendownload aus dem eigenen Gehirn machen kann, geht das ja nicht.
Das meine ich ja.
Selbst Jeff Bezos muss sagen, tut mir leid, das finde ich auf dem Nachtschränkchen nicht so schön. Das muss jetzt da auf die Fensterbank. Ja. Das kann ja nun niemand wissen.
Ja.
Auch Abramowitsch sagt, das in Flur.
Ja. Ja, das muss der machen, ja.
Ja, geht nicht anders.
Scheiße.
Ist eben so.
Also Schmidt, deswegen nochmal Kompliment. Du hast hier nur über 73 Folgen dein Leid ausgebreitet und da muss ich sagen, bescheidener Auftritt, weil es nicht im Verhältnis steht zu dem, was du da auch wirklich durchgemacht hast. Und für dir ist es ja auch wirklich so, nach im Grunde 2 Wochen ist die Wohnung wunderbar, perfekt ausgestattet, alles ist super, hat nicht gemerkt, dass du umgezogen bist, und bei mir wird es sicher noch Jahre dauern.
Da habe ich noch einen Tipp für dich.
Echt?
Ja, du wirst ihn nicht, aber wir hatten uns da am Sonntag fast schon in den Haaren.
Ja, wir haben es gestritten, ja.
So, du musst jetzt, du bist ein Typ wie ich, was das angeht. Wir haben eine kurze Zeitphase, wo wir engagiert sind, wo wir auch handwerkliche Sachen erlernen wollen, vielleicht auch irgendwie Sachen machen, die wir in unserem Leben noch nie gemacht haben, nämlich zum Beispiel eine Lampe anbringen, ein Brett an die Wand bohren.
Ja,
das macht alles Andreas.
Das macht bei mir Andreas.
Macht Andreas, aber auch da...
Oder mein Mann. Nee, das ist unser gemeinsamer Handwerker.
Ja, gut. Ja. Oder auch Kisten ausräumen. Es besteht auch bei dir die Gefahr, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du die letzten paar Kisten in einen Raum
es ist schlimmer. Es kann sein, dass ich an den Punkt komme, wo, obwohl in jedem Raum gigantische Stab von Kisten sind, dass ich das auf einmal nicht mehr sehe. Oder dann damit einverstanden, dass es nun mal jetzt so ist.
Ja. Und ich habe gemerkt, ich war sehr gut. Ich habe wirklich 2 Wochen Vollgas gegeben, weil ich wusste, ich muss diese Zeit nutzen, wo ich engagiert daran bin, die Wohnung auszustatten. Habe aber so ein paar Sachen noch gelassen, wo ich gemeint habe, naja, muss man ja nicht alles sofort machen. Mal gucken, wie man den Raum einrichtet. Mal gucken, man da für eine Lösung. Und ich schwöre dir, das ist in 5 Jahren, hängt da immer noch ein Kabel oben aus der Decke, wo ich diese eine Lampe in dem Zeitraum nicht angebracht habe. Und der eine Raum wird für immer eine Abstellkammer bleiben, weil ich es nicht in dem Zeitpunkt geschafft habe, daraus einen kleinen Wohlfühlraum zu schaffen.
Aber das ist auch so, ich werde auch immer so in Versuchung geführt. Dann sagt Klaas, ich habe doch Geburtstag, bei mir gibt's kühle, eiskalte Biere, es ist ein herrlicher Sommertag auf der Terrasse. Dann sage ich, natürlich ist er schöner, als an einer staubigen Kiste rumzufliegen.
Warum war ich denn nicht eingeladen, Klaas?
Das ging gar nicht darum, dass hier da Leute kommen sollten. Irgendwann hatte er gesagt, er wollte mir Geschenke vorbeibringen. Ja. Mhm. Und wollte er nachmittags kommen, da hatte ich aber keinen Bock drauf. Dann habe ich gesagt, komm abends, wenn Ruhe ist. Und dann kam er, aber ohne Geschenke.
Ja, die waren noch nicht da.
Ja, gut, und dann war er da. Was hätte ich dann machen sollen?
Ja, mich einladen.
Ja, aber ich war ja damit beschäftigt.
Du stammelst schon ganz schön. Warum bin ich denn nicht eingeladen? Warum ist hier
Monsieur? Das habe ich auch gefragt.
Ja. Warum ist der auf deiner Terrasse und ich nicht?
Tja, so weit habe ich irgendwie nicht gedacht. Ich habe nicht so oft Besuch. Ich bin da noch nicht so, also wann war ich denn mal bei deinem Geburtstag mal eingeladen? Der ist ja bald wieder im Oktober. Hast du da schon geplant, mich einzuladen?
Oh, ich schwöre, du warst schon 1000 Mal eingeladen, bist einfach nie gekommen.
Das genau ist ja so ist total es. Gemein. Ich krieg das überhaupt nicht mit. Mir werden überhaupt gar keine Einladungen mehr zugestellt in der Regel.
Ja, das war Baywatch Berlin für diese Woche.
Ich möchte euch mal, es ist spontan passiert, aber ich würde mich tatsächlich sehr freuen. Das habe ich nämlich gestern nochmal gedacht. Das hat sich tatsächlich so ergeben irgendwie. Ne? Ich fand aber...
Das könnte man öfter machen.
Dass wir das öfter machen können, weil ich habe es ja auch gedacht natürlich. Und
du bist nicht mal ins Handy gegangen, als ich dich angerufen habe. Ich habe 5-6 Mal versucht, dich anzurufen.
Einmal hast du angerufen
um 5-6. Ich kann es hier, wir haben den Beweis. Ich habe dich ganz oft angerufen. Du bist nie ans Handy gegangen.
18:30 Uhr hast du mich einmal angerufen.
Nix.
Warte. Das ist jetzt der ganz interessante Teil für die Zuhörer, wo ihr das im Handy jetzt sucht. Hier.
Das klären wir jetzt.
Hier, einmal. 18:20 Uhr, verpasster Anruf. Da, guck. Mm-mm. Guck.
Nee. Mm-mm.
Ach doch, hier nochmal, 2-mal. Ja. Oh, jetzt ruft er nochmal an. Guck mal, da kommt immer ein Bild von Abraham Lincoln, wenn er anruft. Weil ich finde, dass du so aussiehst wie der. So.
Na, siehst du, ne?
Weißt du noch, als ich dich abgeholt auf Ibiza am Flughafen, und da habe ich mir ein Schild gebastelt und da stand drauf Abraham Lincoln. Und dann stand ich am Ausgang und da haben natürlich die Leute, die haben das vorher gesehen, bevor er kam. Und die haben natürlich gedacht, wer kommt denn jetzt? Ne? Weil Abraham Lincoln ist ja nun tot. Ne? Gibt's ja nicht mehr. Also der kann es ja nicht sein. Das wäre schon kurios, wenn Abraham Lincoln jetzt heimlich auf Ibiza Urlaub macht. Ich glaube, da entwickelt sich gerade ein Folgentitel.
Das stimmt.
Und dann waren die aber gar nicht so enttäuscht, als er kam. Und dachten die im Wesentlichen, ach so, ja klar. Es ist auch in Ordnung. Stimmt, das tut mir leid, ja. Aber ich dachte, wir sehen uns heute und dann ist das in Ordnung. Aber ich habe gedacht, wir müssen uns häufiger treffen und gerne im Reihum bei jedem mal zu Hause. Ja. Lass uns das gerne machen. Ich habe da große Lust zu.
Ihr könnt ja direkt mal vorbeikommen und mir die Kisten auspacken.
Ja, machen wir. Bei mir ist ja egal, wo das alles hinkommt. Ich bin doppelt so schnell wie du. Hundertprozentig. Eine Sache wollte ich euch noch erzählen, die ich eigentlich, weil manchmal geht es ja darum, was für, wie soll man sagen, Erfahrungen man macht, wenn man irgendwie im Fernsehen ist und bekannter ist, die man jetzt nicht sofort erwartet als jemand, der das noch nicht erlebt hat. Und eine Sache muss ich erst sagen, die finde ich eigentlich sehr witzig, die mir ab und zu mal passiert, wenn man sich praktisch auf den Gedanken einlässt, den ich dabei habe. Lustig ist nämlich, dass man ja auch manchmal Leute oder Leute einen erkennen, die jetzt nicht aus der eigenen Generation kommen. Ne? Mhm. Manchmal sind es also, ich glaube, alleinstehende, sehr alte Omis, die sehr viel Fernsehen gucken. Also die zu Hause einfach einen Fernseher haben und die kennen mich. Also es gibt manchmal richtig so 80-jährige Omas.
Ach schön.
Ja, die mich erkennen, die mich aber nie ansprechen.
Ach so.
Sondern meistens ist es so, dass die an mir vorbeilaufen und mich so eigentlich so anlächeln und mir manchmal zuzwinkern. Und ich finde das so eigentlich eine witzige Vorstellung, weil es ist eigentlich so, wenn man jetzt mal vergessen würde, dass ich im Fernsehen bin, wäre es so, als würden die extrem offensiv mit mir flirten.
Für Außenstehende.
Für Außenstehende ist es so, als hätte ich einen richtigen Schlag. Nee. In der 80-jährigen Szene. Und es ist manchmal so, ich laufe irgendwo lang und dann steigt so eine Oma mit dem Rollator aus dem Bus, ja, läuft an mir vorbei, zwinkert mir zu und lächelt mir so zu, so wissend lächelt die mir zu, als würde ich jetzt gleich sagen, na?
Was bist du denn für eine?
Was bist du denn für eine kleine süße Zuckermaus? Wo gehst du denn hin? Ja?
Komm mal her, kriegst du einen Bonbon.
Aber das ist so geil. Irgendwie, das rührt mich fast, wenn man so dieses Alter erreicht hat und wahrscheinlich schon so alles im Leben erlebt hat und so, dass auch ein Prominenter, wo man vorher sie anrennt und will sich gleich das Autogramm tätowieren lassen oder sonstiges, aber dem einfach nur noch so Wissen zuzwinkert und sagt so, ja, deine Zeit kommt auch noch.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist mir jetzt in letzter Zeit häufiger mal aufgefallen, dass ich von sehr vielen sehr alten Omas so wohlwollend angelächelt wurde.
Das ist meine Taktik für den Comedy-Preis. Ich werde dahin und wenn da der Hohecker kommt, werde ich ihm einfach so zunicken und so zuzwinkern, ein Petsauge machen. Und hier, ja, Ritter, ich weiß, was du machst. Sie kennen mich nicht, aber ich kenne sie.
Ich werde es mit dem Handy filmen. Übrigens, noch ein letzter Satz von mir. Ich habe zum ersten Mal etwas Positives mitgenommen aus diesem Podcast, also für mich selber, für mein Leben.
Den Kaffee, der dir geschickt wurde.
Der Kaffee, den auch. Und ich habe einen ganz netten Handwerker, der hat mir die Dusche repariert in der neuen Wohnung. Mhm. Und dazu war aber das Problem, dass da noch alte Silikonreste waren, weil die wurde ein bisschen größer gemacht und repariert, aber alte Silikon und noch so Löcher von der alten Befestigung. Und da hat er dann, habe ich gefragt, ja, wann wird das denn noch gemacht, weil es sieht jetzt gar nicht schön aus. Und dann hat er gesagt, ja nicht, da bringe ich Ihnen was vorbei, das machen Sie. Und dann habe ich gesagt, ui, ja, okay. Ist es wohl so. Dann rief der eine Woche später an und hat gesagt, Herr Lund, ich habe mit meinem Sohn telefoniert und der hört immer Ihren Podcast und der hat gesagt, so kannst du mit dem Mann nicht umgehen. Der Mann ist ein Podcast-Star und ich höre jede Woche. Bitte, du musst ihm die absolute A++++-Behandlung zugutekommen lassen. Und dann hat er gesagt, ich komme morgen, ich mache Ihnen das alles perfekt weg, ich mache diese Fugen noch mit einem ganz besonderen Silikon. Und so ist es geschehen. Und da möchte ich mich nochmal bedanken für diese grandiose Arbeitsleistung. Und hier muss ich sagen, das hat sich gelohnt, dass wir diesen Podcast machen, weil ich habe jetzt ganz schöne Fugen, da stehen zwar auch Kisten drin, aber die Fugen sind super und das alte Silikon ist weg und sogar so Kalkablagen wurden mit Salz Säure weggemacht. Der Boden sieht aus wie neu.
Solche Sachen, die herrlich, haben mich vors Mikrofon getrieben. Und stattdessen kriege ich das Angebot, mir eine Echse auf den Kopf zu setzen.
Kannst du wirklich. Und ich lade dich dann auch zu mir nach Hause ein und alles, ne? Mhm. Aber guck mal, ne, jetzt mal anders gesagt, ne? Du warst ja schon oft bei mir zu Hause. Der war noch nie bei mir zu Hause. In der Wohnung jetzt. Noch nie.
War jetzt da?
Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du mich nicht einlädst zu deinem Geburtstag.
Ne, doch, weil Klaas hat extra nur Leute eingeladen, die noch nicht bei ihm waren.
Tim zum Beispiel. Tim, meine Mutter.
Ja.
Oh.
So.
Ja, ihr wollt jetzt so abmoderieren, habe ich das Gefühl. Nee, und du hast irgendwas von deinem letzten Satz und sowas, ne?
Nein, ich wollte nur einmal noch sagen, dass ich mich wirklich darüber freuen würde, einfach so als wirklich Freundschaft sieht. Und das meine ich jetzt ohne Ironie. Ich will dich nicht irgendwo hindrängen. Ich will nicht irgendwie jetzt irgendwas Fieses machen oder dich irgendwie unter Druck setzen öffentlich. Ich will einfach nur von Freund zu Freund, wenn ich dich ganz lieb fragen, ob du das nicht bitte machen könntest mit dem Testimonial für diese Echsenmesse, dafür die Reptilienmesse.
Ja.
Weil ich das einfach mir so eine Freude wäre, dass wenn du deinem Freund Klasse vor Umlauf eine Freude machen willst, dann sei doch bitte das Testimonial von der Echsenmesse und jetzt schießen wir euch mal nach oben wie einen heißen Geysir.
Wie, jetzt dürfen wir nicht abmoderieren, oder wie?
Nee, ich wollte eigentlich noch über das Sommerhaus reden.
Ach ja, Mensch.
Es macht gar keinen Spaß.
Also ich möchte wissen, was los ist.
Also ich würde auch gerne über das Sommerhaus reden, aber ich habe halt die Folge jetzt noch nicht gesehen. Deswegen würde ich es gerne verhindern, weil ich mich da schon drauf freue, die heute Abend zu gucken.
Das ist aber doof, weil alle Zuhörer haben das jetzt, Hörerinnen, haben das jetzt schon gesehen.
Ja.
Weil die Folge kommt Donnerstag. Natürlich hat man dann Mittwoch die Folge gesehen. Ich versuche es spoilerfrei zu machen. Und ich will es auch so. Ich weiß, ihr guckt das nicht in dem Maße, wie ich es gucke.
Das stimmt doch gar nicht. Ich gucke jede Folge. Was willst du denn?
Ja, auch so ein bisschen so halb. So, jetzt wärst du auch. Ich habe auf deine Unterstützung gehofft, dass wir das zumindest einen kleinen Teil im Podcast der großen Liebe zum Trash-TV widmen können.
Ja.
Da brauche ich bei Klaas überhaupt nicht mehr. Denn, guck mal, er hört mir jetzt nicht mal zu.
Rubbel die Katze aber nicht zu fest, sonst beißt sie zu.
Aber von dir bin ich enttäuscht,
Jakob. Verstehe ich, ja. So. Du fahr ab das Eisen.
Also noch schlechter kann man halt einfach nicht den Teppich auslegen, dass ich jetzt mal was erzähle.
Was willst du denn jetzt auch? Willst du noch, sollen wir dir noch eine Einladung schreiben? Soll der Bundespräsident noch mal irgendwie ein paar Zeilen formulieren, dass du jetzt mal über das Sommerhaus redest? Was erwartest du denn jetzt?
Euch letzte Woche habt ihr euch vorgenommen, ihr wollt öfter mal Interesse an meinem Privatleben heucheln.
Also,
könnt ihr nicht so machen, als hättet ihr wahnsinnig Interesse, mit mir über das Sommerhaus zu reden.
Komm, lass mich jetzt mal. Komm, lass mich das mal eben machen. Ne?
Mach du mal, weil ich muss auch los.
Ja, ich verstehe das. Aber also. Hey, Thomas, sag mal, was mich ja wirklich nur interessiert ist, ich habe ja jetzt auch so wenig Zeit gehabt, irgendwie es war so wahnsinnig viel los, aber das ist ja toll, dass du unser Mann bist am Fernseher, der uns letztendlich auch so ein bisschen die Nase in den Zeitstrahl der Gegenwart hält und uns mal sagt, was ist denn da so los? Und da gibt es jetzt diese Sendung, die heißt Sommerhaus der Stars. Ich habe noch eine Folge habe ich gesehen, leider war es mir nicht vergönnt, noch eine weitere zu gucken, wegen gar keinen Bock. Aber du bist ja derjenige, der für uns so ein bisschen das gelbe Zusammenfassungsreklamheftchen der Scheiße aus dem Fernsehen bist. Das heißt, man muss nicht alles gucken, man kann einfach das kleine gelbe Reklamheftchen Thomas Schmidt lesen und da steht im Wesentlichen drin, was passiert ist. Jetzt sag uns doch mal, was ist in der neuen Folge Sommerhaus passiert? Was war besonders, was hat dir besonders gut gefallen? Und mach uns mal so ein bisschen Appetit auf das Sommerhaus.
Danke, dass du fragst, Klaas. In der Tat habe ich so ein, zwei Beobachtungen gemacht, die ich gerne mit euch teilen möchte.
Schön.
Ja. Sonntag die Folge, hast du gesehen,
sehr, sehr
Jakob?
Gut. Die war fantastisch.
Dieses Epos, 3 Stunden lang, 10. Vielleicht eine Stunde zu lang, aber 10 von 10, es war alles drin.
Ja.
Wie Anja Rützel schreibt, wenn man muss diese Folge sehen, die am Sonntag lief, um zu verstehen, warum Leute wie wir, die jetzt nicht nur rund um die Uhr Trash-TV gucken, aber ein großes Interesse und sehr viel Freude an so einem Format haben, wo sich im Grunde C-Prominente, D-Prominente anspucken, bepöbeln, beleidigen. Das war nämlich in der Folge am Sonntag nicht. Im besten Fall spielt ein Format wie Sommerhaus nämlich so mit unseren eigenen Schwächen. Wir kriegen die potenziert und wie auf Koks dargereicht von anderen Charakteren und können denen dabei zugucken, uns fast vor denen ekeln. Und wenn wir aber ehrlich sind, tragen wir das alles mit uns. Wir haben alle schon mal gemobbt. Wir haben alle schon mal gelästert. Wir haben alle schon mal irgendwie Intrigen gesponnen.
Oder uns besser dargestellt.
Besser dargestellt, irgendwie, als man selber ist. Ja, oder in einem, die gehen ja auch alle rein. Meistens ist der Standardsatz, ich will endlich mal zeigen, wie ich wirklich bin. Und da weiß man da schon, ui, das fährt mit Karacho gegen die Wand. Und das macht mir Spaß. Also ich brauche gar nicht, dass da gespuckt und geprügelt wird, sondern diese Selbstüberschätzung, diese sich in der Sicherheit wiegen, dass das Publikum einen mag. So geht es zum Beispiel dem Bachelor aktuell. Der denkt wirklich, während er da drin sitzt, dass er der absolute Star in diesem Sommerhaus ist. Dass er der ist, der Einzige, der was in der Birne hat. Der im Grunde der Vernünftige in dem Haus, der damals bespuckt wurde und nicht zurückgeprügelt hat. Und er stolpert gerade so derbe darüber, weil er im Grunde jede Facette darunter irgendwie klar macht. Und das Sommerhaus ist ja im Gegensatz zu Big Brother, hat es ja den Vorteil, es läuft nur einmal oder zweimal die Woche. Das heißt, mehrere Tage werden zusammengefasst. Und das ist natürlich aber auch so das Perfide daran, weil dadurch kommt, glaube ich, und das ist die Stärke und die Schwäche von so einem Format, und das merkt man jetzt in der Folge am Mittwoch auch wieder. Die Macher haben sich eingeschossen auf verschiedene Charaktere. Der Bachelor, dem wird gerade die Maske entrissen. Annemarie Eilfeld wird zur hysterischen, naja, schau's dir an. Und es gibt so ganz klare Charaktere, die eigentlich man, das kennt man eher aus dem Drehbuch. Und dadurch, dass die Zeit haben, mehrere Folgen zu einer Folge zusammenzuschneiden, also mehrere Tage im Haus zu einer Folge zusammenzuschneiden, können die diese Charaktere dahin entwickeln. Das heißt, die gehen ganz bewusst auf die Suche, wo ist der Bachelor wieder, wo entlarvt er sich wieder, wo ist er wieder intrigenreich? Und können dann die Sätze zusammenschneiden, dass man das als Zuschauer sonntags sieht und denkt, das ist der schlimmste und böseste Mensch der Welt. Mhm. Bei Big Brother haben die immer nur die Wahl, an einem Tag das aufzunehmen. Dann wird das mehr oder weniger live gesendet. Und dann entfaltet natürlich so ein Charakter auch mal andere Facetten. Der wird nicht nur böse sein, nicht nur schlecht. Aber wir haben hier quasi Trash-TV aufgenommen wie ein Film, wie eine Serie. Es gibt die bösen Charaktere, die guten Charaktere, und dann wird auf die Suche gegangen von findigen Redakteuren, wo diese Charaktere belegt werden.
Beweise für die Theorie.
Ja, und das ist, auf der einen Seite macht es das Format so gut, weil es wirklich mit fast einer filmischen Dramaturgie, wir haben wirklich, da gehen so Ränkelspiele, das ist so Game of Thrones-artig, wie die sich gegenseitig das Leben schwer machen, wie die Intrigen spinnen. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, und das habe ich mir jetzt auch bei Mittwoch gedacht, so, es ist schon ganz schön fies, weil die werden zu Drehbuchfiguren. Die werden irgendwie, da werden alle Facetten, die nicht in diese Dramaturgie, in den Plot passen, den sich dann RTL überlegt, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen ausgeblendet. Und man merkt das auch so, ich habe auch gelesen, dass die Robens, die haben sich entschuldigt nach dem Aussetzer, wo der Andreas Robens sturzbesoffen rumgefallen ist. Das wurde gar nicht gezeigt. Es wurde dann nur
die haben sich im Haus bei den Leuten
entschuldigt. Ja, die haben sich definitiv dafür entschuldigt, und
es wurde sogar so geschnitten, als hätten sie es nicht entschuldigt und nie wieder angesprochen.
Genau, genau. Und das macht auch Sinn, weil es natürlich die Dramaturgie verbessert. Und das ist das, weshalb da Big Brother auch wie so eine alte Krücke wirkt im Vergleich dazu. Und selbst das Dschungelcamp, wo die Abstände nicht groß genug sind, als dass man mehrere Tage sich einen Plot überlegen kann und die Charaktere da hinschnitzt. Mhm. Und deswegen wirkt das alles neu und fresh und ist natürlich viel aufregender, weil viel mehr passiert in einer Folge. Aber gleichzeitig sehe ich da auch echt eine Gefahr, weil die einfach zu sehr zu Charakteren gemacht werden.
Und wie ist es jetzt? Also die Sonntagsfolge fand ich wirklich auch eine 10 von 10. Ja. Wie ist die Mittwochsfolge?
Genauso eine 10 von 10. Es hat wieder die Leichtigkeit, es hat alles, was wir in dem Format wegen. Und es gibt Keulengate. Und sowas, es gibt eine Verletzung, die hat man so noch nie gesehen im deutschen Fernsehen. Und man müsste weinen und müsste sagen, Mensch, 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 das ist ja alles ganz fürchterlich. Und Annemarie Eilfeld schreit rum, hol meinen Mann da raus. Du denkst wirklich, der ist in Vietnam. Und gleichzeitig ist es einfach, muss man auch ehrlich sagen, die lustigste Verletzung, die ich je gesehen habe. Denn es hat mit einem Einhorn zu tun und einem Gorilla.
Bitte?
Und eine Krake ist Augenzeuge. Und das Ganze ist an Absurdität nicht zu überbieten, wie dieses Keulengate vonstatten geht. Und aufgrund dieses sehr witzigen und tragischen Unfalls entspinnt sich wirklich wieder ein Kampf in dem Haus, der einfach Freude macht, weil es wird immer über sehr absurde Sachen geredet, die aber die Bewohner so ernst nehmen, weil sie da in dieser Kloake, in dieser Mumpfe da schon über 2 Wochen rumsitzen und überhaupt nicht mehr differenzieren können, worüber sie eigentlich noch diskutieren. Und dann wird wirklich ein kleinen Teaser für dich. Ja. Es wird darüber diskutiert, dass dieses Einhorn absichtlich diese Keule auf den Kopf des Gorillas gehauen hat. Und so, es ist großartig. Guck's dir an.
Okay, also ich muss sagen,
klingt sehr gut.
Ich muss sagen, das Marketing wirkt auch bei mir ein bisschen.
Guckst du?
Wann ist das?
Es läuft heute Abend.
Er fragt, wann ist das?
Ja, dann gucke ich das heute Abend an.
Es ist Mittwoch und Sonntag läuft eine Folge. Okay. Das Geile ist, wenn man TV nach... Nee, komm, sonst retweetet mich RTL wieder. Ja. Das war auch nicht gewollt.
Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Also ich meine, ich finde ja deine Überparteilichkeit finde ich ja irgendwie ganz erfrischend so, ja, dass wir also jetzt nicht komplett am Tropf von ProSieben hängen.
Ja.
Aber langsam ist es mal gut, ne? Jetzt suchst du dir vielleicht auch mal ein Programm aus unseren Reihen, was dir auch ganz gut gefällt, ne? Oder, Schmidt?
Dürfte ja, ja wohl nicht so, so
heute
schwer
Abend
sein.
Heute zum Beispiel machen wir wieder eine Live-Sendung. 15 Minuten live. Und wenn
willst
wir davon
jetzt teasen,
reden...
Wenn die Leute das hören, ist schon vorbei.
Na stimmt.
Es ist wirklich, es ist also nicht einfach. Dennoch hast du ja gerade, sagen wir mal...
Ist egal.
Ist alles unlogisch.
Nur ich muss los, nur auch.
Ja, außerdem ist das jetzt ja hier, das ist jetzt auch kein Promo-Tool oder sonst was, ist ja jetzt auch nicht irgend so ein, das ist ja nicht der ProSieben-Podcast, wo man da irgendwas so sonst was macht, sondern, das ist Baywatch Berlin, wir labern hier irgendwas,
noch,
bis die Mikrofone,
uns aufgetragen
darf ich
da,
ist, darf ich dazu
bis
noch
die Mikrofone kaputt sind, reden wir hier und dann ist vorbei.
Hör mal, ich habe jetzt versucht, gar nicht so spezifisch, ich kann ja leider nicht über Sachen aus der Folge richtig reden. Ich kann da nicht rumlästern und mitmachen, das geht nicht. Deswegen habe ich es versucht, so ein bisschen ins Theoretische abgleiten zu lassen.
Ja.
Und wenn ihr mir wirklich, wenn ihr Interesse an dem hättet, was ich euch erzähle, dann hättet ihr jetzt sowas gesagt, ah, interessant. Das ist natürlich Fernsehhandwerk, aber lass uns mal darüber diskutieren, wie da, was das für eine Auswirkung hat, auch vielleicht für Leute, die da unbedarft in solche Formate gehen. Welche Entwicklung hat das Fernsehen, auch das Trash-TV für die Zukunft? Wir sind ja alles TV-Macher, natürlich interessiert mich das, auch wenn ich die aktuelle Folge vom Sommerhaus verpasse.
So Leute, der Drops ist gelutscht und bitte nicht wieder ausspucken, wenn ihr aussteigt. Ja, noch eine Runde wünscht sich Klaas, denn er liebt den Rummelspaß.
Ich wünsche mir, dass Schmitti so nächstes Jahr auf die Münchner Medientage eingeladen wird und genau diese spannende Diskussion dort mal führen kann.
Ihr könnt den Hals wohl nicht vollkriegen, dann lasst mal hören, was in euren Hälsen drinsteckt.
Also ich freue mich über ja diesen dass du dass da wirklich, also ich höre so richtig das Herz da bei dir und so, und das erfrischt mich und so, und dass da so viel so positive Gefühle für irgendwas, dass du so Fan bist von irgendwas, irgendwie macht dich das so menschlich und ich möchte dich ganz gerne auch mal knuddeln, mache ich vielleicht gleich auch.
Corona, hallo.
Ja, nur den knuddel ich trotzdem mal. Gut. So unten am Bein, am, ja, Knöchel, da, wo kein Corona rauskommt.
Ja.
Da, dann nehme ich ihn mal ganz, dann werde ich mich auf den Boden legen und so seine Knöchel mal umarmen, so, und ihm mal ein bisschen knuddeln. Und ansonsten sage ich euch, schön, dass ihr dabei wart. Baywatch Berlin wird nächste Woche wieder für euch da sein. Und wir hoffen, dass ihr gut durch die Woche kommt. Viel Spaß. Genießt den Temperatursturz und wir sehen uns Montag wieder bei Baywatch Berlin. Nee, Quatsch, wie heißt die andere Sendung? Late Night Berlin.
So.
Ja. Also, all das, Late Night Berlin am Montag und wir dann wieder nächste Woche. Tschüss!
Alles Liebe, alles gut.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese
ja,
Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
so,
King.
Ja,
es ist was Männliches.
Ja.
Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerinnen so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt, ja, mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ja, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht.
Ja.
Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
das,
ja, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber
nee,
man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist
genau,
man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube,
weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker
und,
ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein,
ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.